Ja, wir würden gerne anfangen und haben uns dazu entschlossen, ohne Mikrofon heute Abend das Ganze ablaufen zu lassen, wenn das in Ordnung ist, wenn man uns auch in den letzten beiden verstehen kann. Und damit sage ich guten Abend und willkommen zur Veranstaltung der Staat des Grundgesetzes mit Joachim Bruhn von der Freiburger Initiative Sozialistisches Forum. Bevor Joachim Bruhn sprechen wird, werde ich das tun. Zumindest werde ich ein paar einleitende Worte verlesen im Namen der Gruppe Morgentau, die zusammen mit der prozionistischen Linken und der autonomen Liste Kaffee Kurzschluss die heutige Veranstaltung organisiert hat. Wenn in diesen Zeiten der ausgesprochenen Krise die Rückkehr des Staates konzidiert, vor allem aber von allen energisch gefordert wird, dann kommt darin zum Ausdruck, dass in diesem Lande die Freizeitunternehmungen, die Sexualpraktiken oder Gewohnheiten des Kleidens und Ernährens von Zeit zu Zeit differieren mögen, dass auf eines aber Verlass ist, das unbedingte Vertrauen der Deutschen in ihren Staat. Geschäftsgrundlage dieses Vertrauens ist die libidinös unterfütterte Verkennung dessen, was den Staat des Kapitals ausmacht, nämlich, ich zitiere Bruhn, militanter Garant des verkehrten gesellschaftlichen Zusammenhangs zu sein. Wenn der Staat schon nicht als Hindernis der je individuellen Freiheit gefasst, sondern als Väterchen umnarrt wird, so soll er nicht nur Wärme für die dazugehörigen Bürger spenden, sondern auch die Kehrseite der ödipalen Fürsorge, die Kastrationsdrohung, organisieren dürfen. In Infantilgebärden der zu kurz gekommenen, die derzeit vornehmlich und einmal mehr gegen Bankmanager und Heuschrecken aufwallen, ist der ganze auf Verfolgung setzende Staatsfetischismus beschlossen, der die Deutschen nach wie vor als besonders üble Exemplare der Gattung Mensch ausweist. Wenn der arme kleine Deutsche wütend ist, dann wird er in unbegriffener Routine zu den immer gleichen Appellationen an die faschistische Potenz seines Staates getrieben. Im »Es kann doch nicht sein, dass Sie da oben« oder »Man müsste« verfolgt das panische Subjekt die Strapazierung seines Strafbedürfnisses zu einem allgemeinen Gebot, welches die Identität des Bürgers mit seinem Staat herzustellen vermag. Denn trotz erweitertem Allmachtsdünkel der Staatsbürger wollen sie beim Hauen und Stechen gegen die Feinde der Gemeinschaft nicht ganz allein sein. Die Lust am Placken und die Begeisterung in und an dumpfen Massen unter der Schirmherrschaft des Souveräns wurde zwar von der deutschen Linken in ihrer bedeutendsten Gestalt der Sozialdemokratie maßgeblich erkämpft, war aber noch nie auf sie reduzierbar. Wenn irgendein Getriebener aus dem Dunstkreis von CDU oder CSU von den Aufgaben des Staats, seiner Verantwortung und dem Sinn fürs Gemeinschaftliche schwadroniert und die Abschaffung der Zirkulation unter Beibehaltung von Herrschaft und Ausbeutung im Munde führt, wird er meist ebenso zittrig wie der nationale Sozialist Oskar Lafontaine. Die Ununterscheidbarkeit der miteinander konkurrierenden Fraktionen, die Horkheimer als dunkle Beziehung zwischen Bismarck und Lasalle in Fragen staatlicher Kontrolle benannt hat, ist auch nach dem Nationalsozialismus, der die restlose Verschmelzung von Staat und Staatsbürger klassenübergreifend bewerkstelligte, allgegenwärtig. Ihren Staat und ihr Grundgesetz lieben sie alle, ganz gleich welchem Verein, welchem Verband, welcher Partei sie angehören. Der Angelpunkt der Kritik der postnarzisstischen Gesellschaft ist die Kontinuität der nun demokratisierten Volksgemeinschaft und nicht die Klasse, die ihrerseits bloß noch als Betriebsmittel für Universitäts- und Forschungssoziologen sowie als Doping für die linken Bewegungskameraden von Belang ist. Wenn etwa Joachim Hirsch in trockenen Worten die Funktionsweise des bürgerlichen Staates auseinandersetzt, um dann auf die fiebrige Idee zu kommen, globale Basisdemokratie, die er radikaler Reformismus nennt, als Alternative zum kapitalistischen Staat zu setzen, dann spricht er im Zeichen der bewegungslinken Verdrängung des völlig deformierten realen Subjekts, an dessen Stelle immer wieder das begehrte historische tritt. Panik, Destruktivität und Antisemitismus sind nach wie vor Begriffe, mit denen die materialistischen Freunde der Masse nichts anfangen können. Eine Globalisierung von unten, so wie Hirsch sie fordert, bedeutet, in Ansehung der linken Internationalisten, die sich auf Weltsozialforen und Ähnlichem zusammenfinden, tatsächlich einen Kampf gegen den Staat, wohl aber nur gegen den der Juden. Denn wenn die unterschiedlichen Fraktionen der No Globals etwas eint, dann ist es neben der obligatorischen Wut auf die Zirkulation der Kampf gegen Israel. Ganz entscheidend ist nach wie vor die Kritik des Staates, die sich der Möglichkeit bewusst ist, dass noch Schlimmeres jederzeit möglich sein kann. An der gebotenen Anstrengung des Begriffs, die darin besteht, über den Zusammenhang zwischen Normalität und Ausnahmezustand deren Differenz nicht zu vergessen, scheitern dann auch regelmäßig jene Linke, die den Staat in ihre jeweiligen Abrechnungen mit einbeziehen. Eine Kritik des Staates muss sich vergegenwärtigen, welchen sie vor Augen hat und was an seine Stelle träte. Staatskritik, die zu mehr taugen soll als zur Handlungsanleitung für autonome Hampelmänner oder zur gruppensoziologischen Einlage im langweiligen Universitätsbetrieb, hat von Individuen auszugehen und nicht vertrauensvoll von Klassen oder Massen zu sprechen. Erst dann lässt sich sinnvoll über das negative Potenzial der Staatsbegeisterung nachdenken, welches den Formwandel des Autoritarismus überdauert hat und nun nicht mehr im preußischen Untertan, man denke an die Figur Diederich Hässling, sondern im postnarzisstischen Aktivbürger schwelt. Diese Transformation des Autoritarismus lässt sich übrigens wunderbar an der Figur eines gewissen Bernd Stromberg studieren. Das Subjekt dieser Tage, das als Arbeitskraft eigenverantwortlich, flexibel und spontan sein soll und vor diesem geglaubten Anspruch regelmäßig scheitert und sich immer mehr schämt, ist das Resultat der historischen Formveränderung in der Zusammensetzung des Kapitals, das für die Arbeitskräfte, die noch benötigt werden, das Motto ausgibt, dass autoritärer Gehorsam weniger produktiv ist. Der Arbeitsplatzschnorrer, der sich als Unternehmer seiner selbst fühlt und der auf dem offenen Arbeitsmarkt sozialstaatlich geregelte Sicherheiten einbüßen muss und dabei erfährt, dass kein heldisch und hochschwellig erlebter Führer Garantien beschwört, verliert zwar den Glauben an die versorgende Funktion des Staates, entrückt diesem dadurch aber nicht. Im Gegenteil. Sie werden selbst aktiv, reden und tun, wenn sie politisch und dabei meist bösartig werden, so, als wären sie selbst kleine Staaten. Und natürlich wären sie konsequenter, härter und ehrlicher als die korrupten und zugleich verweichlichten Politiker, die ihnen medial vorgesetzt werden. Dass umgekehrt jene, die honestly besorgt vom Antisemitismus sprechen, Kampagnen gegen den Iran initiieren und Listen zum Unterschreiben in die Welt streuen, zwar das Unheil benennen, dabei aber vor der Kritik der Bedingungen des Unheils zurückschrecken, ist ein Problem neueren Datums, das die Praxis der Israel-Solidarität, die ja nicht als Folklore-Marketing oder PR-Scheiße, sondern als Ideologiekritik konzipiert war, ad absurdum geführt hat. Dann ist es ärgerlich, dass Leute, die in ihren inhaltlichen Forderungen, etwa Israels Recht auf Selbstverteidigung oder die Bekämpfung des Iran etc., unsere Unterstützung haben, zu Methoden greifen, die sie im Handbuch für Bürgerpolitik in Eigeninitiative gelernt haben könnten und demnach auf dem Niveau zivilgesellschaftlicher Stumpfsinnproduktion agieren. Dazu aktuell und ja, frisch wie warme Semmel rausgegangen, eine Einladung für ein Intensivseminar. Es heißt Text und Taktik der Pro-Israel-PR. Israels Freunde in Deutschland sind aktiv, schreiben Leserbriefe, geben Newsletter heraus und betreiben Blogs und Websites. Ein Intensivseminar vermittelt jetzt in komprimierter Form professionelles Know-how der politischen PR und wirkungsstarker Texte, Print und Online. Mit moderner Methodik, Didaktik wird schrittweise und praktisch die Entwicklung von Rohinformationen zu überzeugenden Texten gezeigt. Das Seminar richtet sich an Israel-Freunde, die ihre Einsatzwirkung messbar steigern wollen. Anspruch und Umfang des Seminars verlangen eine intensive Mitarbeit. Agenda: sprachpsychologisches Text-Tuning sowie Produktivität und Kreativität der PR, strategische PR-Konzepte, chancenreiche Leserbriefe und taktisches Argumentieren im Text. Ja, habe ich erfunden in meiner Freizeit. Die Diskrepanz zwischen Anspruch und Wirklichkeit ist verdrängt. Auch wenn die Akteure der praktischen Israel-Solidarität reden, wie Musils Graf Leinsdorf, die Szene spielt übrigens in Wien, und ich zitiere, aber wir dürfen nicht vergessen, dass wir jetzt im Augenblick alle unsere Kraft einem geschichtlichen Ereignis schuldig sind. Müssten Sie doch eigentlich schon beim Verteilen der Unterschriftenlisten, beim Kreieren des Kampagnenslogans, dem Schielen auf bekannte Persönlichkeiten und im Anbiedern an die nächstgrößte Journal oder Partei erkennen, dass Ihre Praxis weit mehr Erregung als Sinn produziert. Es mag kränken. Das Gewinnbringendste, das für Israel und die Abschaffung des Antisemitismus getan werden könnte, wäre Kommunismus. Solange der aber mit den Menschen, wie sie sind, keinesfalls zu haben ist, bleibt für denjenigen, der nicht glauben kann, dass die Sicherheit Israels unter der weltweiten Herrschaft verrückter Formen hergestellt werden kann und dem gleichsam die Grenzen der eigenen Handlungsfähigkeit bewusst sind, die Kritik, und hiermit zitiere ich Hans-Jürgen Krahl, als geistige Antizipation der Revolution die letzte und beste Möglichkeit politischen Intervenierens. Dies tut Joachim Bruhn seit Jahren, dies tut die Sozialistische Initiative in Freiburg seit Jahren und alles das ist in den Büchern nachzulesen, die der Saira Verlag rausgibt. Eine Grundlage antideutscher Kritik und damit kritischer Theorie ist Joachim Bruhns Buch Was Deutsch ist, zur kritischen Theorie der Nation, das, juhu, bald in zweiter Auflage erscheinen wird. Und damit verweise ich höflichst auf einen schönen Büchertisch, den ihr im Rücken findet und wo ihr im Anschluss an die Diskussion und den Vortrag das ein oder andere Exemplar hoffentlich käuflich erwerben werdet. Damit gebe ich ab an Joachim Bruhn, freue mich auf seinen Beitrag und hoffentlich eine spannende Diskussion im Anschluss.
Danke. Nach diesem wunderbaren Einleitungsstatement bleiben mir eigentlich nur noch da und dort zu dem Vortrag von Anke da und dort einige Bemerkungen aphoristischer Natur zu machen, also eigentlich eher Fußnoten zu diesem Einleitungsstatement. Fußnoten, die vielleicht damit beginnen können, du hast ja den Namen Joachim Hirsch erwähnt, ne? Das ist ja in der linken Theoriebildung einen merkwürdig ahistorischen, grundsätzlich eingefleischten ahistorischen Zug gibt. Man glaubt, man könne über das Kapital von Karl Marx sprechen, das ja bekanntermaßen erst durch die Französische Revolution erst möglich und denkbar geworden ist in seiner Kapitalkritik, ohne von der Wannsee-Konferenz zu sprechen. Man tut so, als sei der Satz von Max Horkheimer, dass die Ordnung, die 1789 ihre Karriere antrat, nicht von Anbeginn an den Faschismus in sich getragen hätte. Man spricht also von den großen Menschenrechtsidealen der Französischen Revolution, ne? Und von der Wannsee-Konferenz ist bestenfalls als eine Fußnote der Geschichtswissenschaft die Rede, nicht aber als ein Geschichtszeichen, das von genauso großer Bedeutung ist, wie der Sturm auf die Guillotine, der Sturm auf die Bastille, so rum ist ja leider richtig, der Sturm auf die Bastille selber. Man tut so, als seien die marxischen Kategorien der Ökonomie, aber auch der Politikkritik nicht von Anfang an nur als historische und damit eben auch als geschichtsphilosophische allein sinnvoll. Wer also aus der im engeren Sinne ökonomiekritischen Betrachtung aus dem Klassenkampf die deutsche Arbeitsfront ausschließt, ist von Anfang an so der Lüge und der deutschen Ideologie überführt. Und das, was also auf die Ökonomiekritik zutrifft und damit eben auf den großen Teil der klassischen und aber auch der Neomarxisten, das trifft eben auch leider auf die marxistische Staatsauffassung ebenfalls zu. Man kann unmöglich vom bürgerlichen Staat einen Begriff bekommen, gar einen kritischen, wenn man nicht zugleich das, was im Nazifaschismus als Souveränität praktiziert wird, im Blick hat. Die Ausblendung ist gerade bei dem genannten Joachim Hirsch von Anfang an in seinem Schaffen angelegt gewesen. Er als großer Anhänger von Antonio Gramsci hat ja seinen mittlerweile inflationär nachgeplauderten Begriff vom Fordismus aus Antonio Gramscis Schrift Amerikanismus und Fordismus von 1922 geschöpft. Und in dieser Schrift von Gramsci liest man kein einziges Wort darüber, dass Henry Ford sozusagen ein Deutscher mit amerikanischem Staatspass gewesen ist, der von Anfang an den Antisemitismus aufs Entschiedenste gefördert hat, dessen Bild bis 1930 bei Hitler auf dem Schreibtisch gestanden ist. Hitler war immer Henry Ford tief verbunden gewesen. Wer hat das Braune Haus in München finanziert? Henry Ford. Wer hat dafür gesorgt, dass jeder, der einen Tin Lizzy kaufte, Forti, das erste Fließbandautomobilmodell, dazu die Protokolle der Weisen von Zion als Buch gratis dazu bekommen hat? Wer hat immer den Dearborn Independent herausgegeben, eine Monatszeitschrift der Firma Ford, in der Henry Ford jeden Monat die Protokolle mit eigenem kommentiert hat, wo dann vom jüdischen geilen Negerjazz die Rede ist, wo also die Einheit von politökonomischer und sexueller antijüdischer Projektion so offenkundig ist, wie vielleicht in Deutschland höchstens in den Judenabbildungen des Stürmer. Bei Joachim Hirsch findet man in Sachen Fordismus niemals auch nur den geringsten Bezug auf dieses antisemitische Programm, das mit dem Fordismus als gesellschaftssanitärem Projekt von Anfang an verbunden ist. Die Ausgrenzung dieses Themas ist bei Hirsch im Sinne einer Geschichtsverdrängung von Anfang an angelegt, und dass das nun überflüssig ist, weil es nämlich schon im zeithistorischen Prozess selber gesehen wurde, diese Verbindung einer modernen Massenproduktion, die auf dem Bündnis von Kapital und Arbeit in der Fabrik basiert, dass dieses Bündnis dieser modernen Massenproduktion mit dem Antisemitismus gewissermaßen in der Logik der Sache selber liegt, hat etwa der deutsche Kommunist Jakob Walcher, ein späterer Genosse von Brandler und Thalheimer und der Opposition in der KPD, schon 1922 gesehen in seiner Schrift Ford oder Marx, wo er dem Antisemitismus von Henry Ford ein längeres Kapitel widmet. Also Hirsch lügt praktisch doppelt. Er lügt einerseits, weil er offenbar den Fordismus von Anfang an interessiert halbiert und typisch klassenkämpferisch das irgendwo in die Rubrik Vorurteile verwirrter, dummer Sozialisten abruft. Und er lügt auch historisch, weil bereits im historischen Prozess bei kritischen Kommunisten der frühen 20er Jahre das Bewusstsein dieser Präsenz des Judenhasses im Bündnis von Kapital und Arbeit gegen die Börse, von dem Henry Ford immer ausdrücklich gesprochen hat, angesetzt ist. Wenn also, wie mir Stefan Braun erzählt hat, die Antifa F Frankfurt jetzt eine Reihe macht im durchaus hirschianischen Geistes, wundert es nicht, dass dann vom Staat als einem Diskursfeld die Rede ist, als eine Art, man könnte es vielleicht so vorstellen, ja, ein Tennisplatz, wo man eben Ping-Pong-mäßig Argumente hin und her schießt. Und immer wenn der Ball im Aus ist, war es eben Zufall und hat keine Notwendigkeit. Also dieses Abgrenzen der Geschichte aus dem Begriff des Kapitals selber, man tut so, als sei die Kritik des Kapitals, die erst durch die Französische Revolution möglich wird, nicht von Anfang an mit der Drohung der Barbarei belastet und grenzt dann eben aus der Geschichtsphilosophie des Marxismus systematisch die Wannsee-Konferenz aus, wo man vielleicht höchstens sagen kann, gut, es mögen Leute sein, die sich dieser äußersten Negativität nicht begrifflich konfrontieren mögen. Das könnte man ja noch unter Umständen verstehen. Aber es wird so getan, als seien diese 12 Jahre gerade für den Marxisten nur ein Betriebsunfall in der Geschichte. Was nun die Ökonomiekritik im engeren Sinne betrifft, und das möchte ich im Folgenden etwas mit einigen Bemerkungen versuchen, evident zu machen, das trifft eben genauso die marxistische Staatsauffassung selber, wo ja bis heute dieses Spiel gespielt wird, dass Marx am Schluss seines Aufsatzes zur Judenfrage von 1842 oder 1844 sagt, die wirkliche menschliche Emanzipation sei erst dann erreicht, wenn der wirkliche Mensch den abstrakten Staatsbürger in sich zurücknimmt. Das heißt, wenn das, was als Staatsauftrag oder zumindest in den Menschenrechten als hehres Ideal des Souveräns proklamiert worden ist, auch wirklich im Alltagsleben unmittelbare Relevanz und Evidenz finden würde. Es wird von vornherein gesagt, im Bild des Citoyens, des Bürgers, ist die menschliche Emanzipation dargestellt, wenn auch nur abstrakt dargestellt, in der Erklärung der Menschenrechte. Es bleibt nur, diese Erklärung der Menschenrechte konkret anzueignen. Da machen die Marxisten in ihrer überwältigenden Mehrheit einen doppelten Fehler. Sie beziehen sich auf diesen Text von Karl Marx, Kritik der hegelischen Rechtsphilosophie, und sagen dann immer, das sei die marxische Kritik der hegelischen Rechtsphilosophie. Und daraus begründe sich dieses klappernde Schemas von Bourgeois und Citoyen. Ein Blick auf den Text von Marx zeigt, er kritisiert die hegelische Rechtsphilosophie in den Paragraphen 216 bis 313. Nämlich genau in den Paragraphen, in denen Hegel die Souveränität nach innen und das Staatsrecht nach innen behandelt. Also das Verhältnis von Bourgeois und Citoyen. Wo Marx nun allerdings dem Hegel zu Recht nachweist, dass ihm die Versöhnung des bürgerlichen Egoismus der Wirtschaft mit dem Altruismus des Staates nicht wirklich gelingen kann, dass die Vermittlung, die Versöhnung erpresst ist, dass es bestenfalls eine Art Transsubstantiation sein kann, also eine Wesensverwandlung ähnlich magischen Typus, wie es in der katholischen Kirche stattfindet, wenn billiger Bauernfusel aus Tirol in das Blut Christi verwandelt wird. Und das soll sie dann gewesen sein, die marxische Kritik der hegelischen Rechtsphilosophie. Nun ist es allerdings so, so eine These, dass Marx in seiner Kritik das Niveau der hegelischen Negativität systematisch unterschreitet. Denn was kommt nach dem Paragraphen 311? Was schreibt Hegel weiter in der Rechtsphilosophie? Danach behandelt er das Verhältnis der Souveränität nach außen, das kriegerische Verhältnis, das Verhältnis des Weltmarkts, der Weltpolitik, wo die Staaten, als seien sie Individuen, gegeneinander in der Konkurrenz, die zum Kriege treibt, aufeinander verwiesen sind. Und in diesem Kapitel, 10 Paragraphen nach dem von Marx abgehandelten Staatsrecht nach innen, da benennt nun Hegel allerdings eine Vermittlungsform von Bourgeois und Citoyen, wenn auch eine äußerst negative. Er nennt sie den Soldaten, der seinen empirischen, sinnlichen, egoistischen Körper unmittelbar als Material des Staatszwecks hingibt, der seinen Körper, den Staat, unmittelbar in voller Tötungs-, also doppelten Sinne Tötungsbereitschaft überschreibt, der bereit ist zum Opfer und zum Töten anderer. Der Soldat ist die negative Vermittlungsform von Citoyen und Bourgeois, die Hegel im Gegensatz zum äußerst idealistischen Marx hier als Vermittlung angibt. Und es folgt daraus, dass das, was sich marxistische Staatsauffassung sich nennt und was zu den von Anke dargelegten merkwürdigen bewegungslinken Projektionen führt, von Anfang an unter dem Niveau Hegels liegt. Und ich möchte nun zeigen, dass man das, was Staat ganz im Allgemeinen ist, was deutscher Staat ganz im Besonderen ist, nur von dieser in jeder Staatlichkeit angelegten negativen Vermittlung durch das Opfer seiner selbst, aber das erst am Ende, erst kommt das Opfern der anderen, angelegt ist und dass das den Begriff des bürgerlichen Staates prägt, wobei das Wort bürgerlicher Staat, entschuldigt bitte, ich war mal vor vielen Jahren bei der ML, das wirkt sich oft noch im Nachhinein schlecht aus, weil natürlich bürgerlicher Staat ein weißer Schwan ist und eine Tautologie ist, ich bitte das zu verzeihen, sondern es geht hier um Staatlichkeit als solche, wie sie zum Kapital organisch dazugehört, nicht als ein Überbau, nicht als ein abgeleitetes, schon gar nicht als die Darstellung eines potenziellen Zentrums freier Willensentscheidungen. Man lese nur die Geschichte des Begriffs der Volkssouveränität nach, wo der Staat als Inkarnation des Willens gegen den Sachzwang des Ökonomischen gesetzt wird. Daraus speisen sich ja die gesamten Linksreformismen von Joachim Hirsch bis Gregor Gysi, dass der Staat als Hebel unseres kollektiven gemeinschaftlichen Willens gegen den Sachzwang der Wirtschaft gesetzt werden könnte. Dass also der Staat keine Ableitung ist, wie diese unselige in Frankfurt vor vielen Jahrzehnten losgebrochene Ableitungsdebatte zeigen möchte, sondern dass Staat und Kapital gleich ursprüngliche und sich gegenseitig konstituierende Momente sind eines und identischen Ausbeutungs- und Herrschaftszusammenhangs. Der politische Souverän ist für das, was wir Kapital im engeren Sinne nennen, absolut, man könnte fast sagen, selber noch einmal die Basis. Er ist konstitutiv für das Kapital, so wie das Kapital konstitutiv ist für die Souveränität. Und um das jetzt mehr glaubhaft zu machen, als es wirklich jetzt zu beweisen, möchte ich euch kurz illustrieren, wie sich das meines Erachtens im Kapitalband 1 von Marx von Anfang an darstellt, als eben diese Gleichursprünglichkeit ökonomisch-kapitalistischer versus politisch souveräner Bestimmungen. Nämlich dann, wenn dieses Buch mit dem Satz beginnt, der Reichtum der Gesellschaften, in denen kapitalistische Produktionsweise herrscht, erscheint als eine ungeheure Warenansammlung und die einzelne Ware als ihre Elementarform. Dann sagt der auf Theorie statt auf Kritik getrimmte Marxist, okay, wir fangen endlich Analyse, wir können sortieren, rubrifizieren, differenzieren, wir können einordnen und ableiten, wir beginnen mit der Analyse der Ware und daraus spinnen wir dann fort, bis wir am Schluss nachher in unseren Rekonstruktionsbemühungen uns selber quasi schon intellektuell stranguliert haben. Man kann nur froh sein, dass Marx das Buch Kapital nicht vollendet hat. Insofern ist die Rekonstruktionsbewegung von Anfang an ein ziemlich sinnloses Unterfangen. Dass aber diese Unvollendetheit darauf hinweist, dass das Ende des Kapitals als Buch nur im Ende des Kapitals als einem gesellschaftlichen Verhältnis liegen kann, das ist also in Sachen der Kritik von Marx kein innertheoretisch positivistisches, rekonstruierbares Wahrheitskriterium geben kann, sondern die Wahrheit der marxischen Kritik liegt außer ihr selbst in der Abschaffung eben des Verhältnisses, das sie kritisch beschreibt. Genau in dem Sinne, wie einer der wenigen zitierfähigen Sätze von Guy Debord das gesagt hat, die Wahrheit des Kapitals ist die Abschaffung des Kapitals. Kein theoretischer Satz mehr, sondern eine praktisch-gesellschaftliche Tatsache. Insofern ist es gut, dass das Werk von Marx unvollendet ist, denn das Ende des marxischen Buches, der Beweis seiner Wahrheit, läge außerhalb dieses Buches, läge in der Gesellschaft, nämlich in der Weise, wie sich das Ende der kritischen Entwicklung bei Marx zu dem von Marx im eben zitierten Satz über den Reichtum der Erscheinung der Elementarform der Ware sich verhält. Der Anfang selber ist schon ein Ausdruck der gesellschaftlichen Entzweiung. Denn was kann das und muss das denn für ein Reichtum sein, der nicht bei sich selber bleiben kann, als genussfähiger, aneignbarer, konsumfähiger durch Individuen, sondern der erscheinen muss. Und der dann noch erscheinen muss in der Form seines geraden Gegenteils, nämlich in der Form der Ware. Reichtum meint ja nichts anderes als Überschuss, als Luxus, als freie Aneignung nach Bedürfnis. Die Ware ist das genaue Gegenteil. Die Ware ist Ausschluss eines jeden Bedürfnisses, das nicht als zahlungsfähiges Bedürfnis gesetzt ist. Und indem jeder Ausschluss eines Bedürfnisses, das sich nicht als zahlungsfähiges Bedürfnis beweisen kann, gesetzt ist, ist die Ware, indem sie ein ökonomischer Gegenstand ist und kann sie nur dieser ökonomische Gegenstand sein, indem sie zugleich ein politisch-juristischer Gegenstand ist, weil es ja jemanden geben muss, der die Aneignung der Ware jenseits von Kaufakten durch sein Gewaltmonopol impliziert und garantiert. Also im Anfang, den Marx macht im Kapital, ist, und das ist sein Fortschritt über die falsche Hegelkritik von 1842 hinaus, im Anfang, den Marx macht, ist die Gleichursprünglichkeit des Kapitals als einem im engeren Sinne ökonomischen Verhältnisses und der Souveränität als der politischen Gewalt, die diese ökonomische Form nur garantieren kann, gesetzt. Und daraus leiten sich meines Erachtens die Einheit von Kapitalkritik und Kritik der Souveränität im engeren Sinne ab. Denn damit ist zugleich ein drittes benannt, und das nämlich in diesem Erscheinungsbegriff, den Marx strikt hegelianisch formuliert, etwas erscheint und es ist nur, indem es als das gerade Gegenteil seiner selbst auftritt, dann muss ja in dem, was erscheint, eben im Reichtum, selber eine Negativität präsent sein, nämlich eine Negativität dessen, dass dieser Reichtum seiner sozialen Qualität nach in Verhältnissen der Ausbeutung des Menschen durch den Menschen und der Herrschaft des Menschen über den Menschen produziert wird. Das heißt also, in einem Verhältnis der Selbstnegation der Gattung. Wie könnte eine Gattung, die sich selbst negiert, sich auch nur einen Tag reproduzieren? An dieser Stelle tritt das ein, was Marx den Wert nennt, jenseits einer rein ökonomistischen Definition. Wert im strikten Sinne als Vermittlung einer in sich vollendeten Negativität der menschlichen Gattung, wo jeder durch jeden vom Reichtum ausgeschlossen wird. Der Wert ist also selber nicht einfach nur eine harmlos ökonomische, er ist von Anfang an eine politökonomische Kategorie. Das jetzt erstmal so im Stenogramm und bestimmt sehr diskussionswürdig vorausgesetzt, als gewissermaßen als eine Abgrenzung gegen das, was gemeinhin als marxistische Staatstheorie auftritt, wobei schon das Wort Theorie darauf vermuten lässt, dass hier auf ideologische Abwege geführt wird, denn theoriefähig kann ja nur das sein, was an sich selbst irgendwie vernünftig ist und dann also im vernünftigen Bewusstsein der Menschen gewissermaßen ausgedrückt wird. Was soll an der Selbstnegation der Gattung durch sich irgendwie intelligibel und vernünftig nachvollziehbar sein, was das damit dazu zwingt, dass diese Negation als ihr Gegenteil, als die Position der Ware, als Ausschluss vom Reichtum auftritt. Und damit sind nun verschiedene weitere Schritte der marxistischen Staatskritik gesetzt. Ich denke also, man müsste sich von dem Wort marxistische Staatstheorie in einem anderen, denn als diffamierenden Sinne verabschieden. Der marxistische Staatstheoretiker ist der kritische Apologet der Staatlichkeit. Man sollte auf die Differenz achten des Begriffes von Theorie zu dem Begriff Kritik und sich fragen, warum Marx sein Buch Kritik nennt und nicht Theorie der kapitalistischen Entwicklung. Aus dem gleichen Grund wie Hegel, der in seinen jungen Jahren ein großer Staatsfeind gewesen ist, in seinem ältesten Systemprogramm des deutschen Idealismus schreibt, der Staat kann die freien Individuen nur als Räder in seiner Maschinerie behandeln, anders kann der Staat die Individuen gar nicht begreifen und darum muss der Staat aufhören. Der Staat soll nicht aufgehoben werden, er soll nicht seinen Begriff nach realisiert werden, er soll endlich einfach aufhören. Das hat Hegel in diesem ältesten Systemprogramm von, ich glaube, 1795 ausgedrückt und das ist die Linie, denke ich, in der die Kritik zu arbeiten hat und da muss ich durchaus auch staatskritische Bestimmungen anderer Hegel-Kritiker wie vor allen Dingen diejenige des Michail Bakunin aufnehmen, der einmal sehr richtig bemerkt hat, was ihr den Staat nennt und die allgemeinen Interessen, das ist doch in Wahrheit eine große Schlechterei und ein einziger Friedhof. Das ist der materialistische Begriff des Staates und nicht das, was sich Joachim Hirsch darunter alles so einbilden mag. Und dann kommen wir nun, das jetzt mal in äußerstem Stenogramm und in äußerster Kürze vorausgesetzt und eine Anmerkung, ihr seht ja, ich habe jetzt hier keinen ausgearbeiteten und abzulesenden Vortrag, das heißt aber auch, dass ich mich freuen würde, wenn jeder jederzeit an jeder beliebigen Stelle des Vortrags eingreift und was sagt, wenn jetzt hier im Stenogramm zu gewaltsame Abkürzungen und Abkürzungen gemacht werden. Also ich bitte darum, jederzeit einzugreifen. Und jetzt habe ich ja unterschieden gehabt, implizit zwischen dem Begriff des Staates und dem Begriff der Souveränität. Das ist ja einerseits vermittelt, aber andererseits keineswegs das Gleiche. Ich würde sagen, die Kritik der politischen Ökonomie kritisiert das Kapital als Akkumulation des Wertes um seiner selbst willen, so wie es auch die Souveränität als Herrschaft letztendlich um ihrer selbst willen kritisiert. Die Souveränität, die einerseits mit dem System der Staatsapparate natürlich irgendwie zusammenhängt. Der Staat kann nicht sein ohne Souveränität. Die Souveränität ist die Bedingung der Möglichkeit der Existenz von Staatsapparaten, so wie der Wert die Bedingung der Möglichkeit ist, dafür, dass überhaupt einzelne ökonomische Gebilde wie Profit, Preis, Fabriken, Zins als empirische existieren können. Er selber ist als Wert in diesen Dingen, aber er ist in keinem einzigen mit diesen Dingen identisch oder in ihnen aufgegangen. Er ist die Bedingung der Möglichkeit all dieser empirischen Gestaltungen. Das politische Pendant dazu nenne ich Souveränität, und die Souveränität ist irgendwie enthalten in allen Staatsapparaten. Und sie könnten als Staatsapparate nicht sein, ohne die vielgerühmte letzte Instanz, das, was am Ende jeder Berufungsmöglichkeit als das definitive Urteil gefällt wird. Wie ist also erstes Problem das Verhältnis von Staatsapparat, Souveränität als der Bedingung der Möglichkeit von Staatsapparaten, also der reinen Herrschaft von Menschen über Menschen? Und drittens, wie ist das Verhältnis gefasst zu der Frage der Rechtsform? Jetzt hat man, ich fange beim letzten kurz an, hat man sich ja vom Begriff des Subjektes in der Linken immer eine sehr positive Vorstellung gemacht, Subjektivität. Neulich hat eine gewisse Sonja Buckel aus Frankfurt ein Buch geschrieben über Rechtsform, über Subjektivität und Rechtskohäsion, auch eine Arbeit aus dem Joachim Hirsch-Umkreis, die mittlerweile so verkommen sind, dass sie sogar mit Foucault verbinden mögen. Da wird Subjektivität als etwas Positives, Gutes behandelt. Und man vergisst ganz, dass der alte Fritz, wenn er in seinem Garten von Sanssouci spazieren ging und sah seinen Gärtner, hat er den Gärtner angebrüllt, wenn er dich spurte, Sie Subjekt, Sie! Und das ist der Begriff von Subjekt, der tatsächlich die Sache schon eher trifft. Das Subjektivierte ist das Untergeordnete, aber nicht einfach nur im Sinne eines äußerlichen Kommandos, das ihm zugefügt wird, sondern in der willentlichen Selbstzuschreibung seiner ökonomischen Funktion. Wenn es stimmt, was Marx sagt, dass der moderne Mensch nichts anderes ist als der subjektivierte Tauschwert, wie es einmal in den Grundrissen ausgedrückt wird, dann ist doch klar, dass die Subjektform nichts ist, was zu Emanzipation, Selbstverwirklichung, Friede, Freude, Eierkuchen, Bäume umarmen und Kartenlegen führen kann, also zu allerhand schönen Dingen oder auch unschönen Dingen, sondern dass die Form des Subjekts die notwendige Form ist, die das Individuum in der kapitalen Vergesellschaftung, die vom Gewaltmonopol garantiert wird, annehmen muss. Das ist also das Verhältnis von Subjekt als Rechtsform einerseits und Individuum andererseits in etwa so zu denken ist, wie das Verhältnis von Gebrauchswert und Tauschwert, wo Marx ausdrücklich sagt, der Gebrauchswert ist nur der stoffliche Träger des Tauschwerts. Als Individuen, als Körper sind wir nur die Basis, der stoffliche Grund, das Fleisch, in dem sich diese Sozialfunktion des Subjekts verkörpert. Es ist, sagt Marx, eine Fictio Juris, eine juristische Fiktion, die aber jedem vom Souverän als real gelten und gewaltbewehrt untergeschoben wird. Und diese Funktion des Subjekts als einer Basiskategorie des Politischen wird vielleicht an zwei Erwägungen und an zwei Argumenten, die ich jetzt einführen möchte, etwas deutlicher, nämlich an der Frage, erstens, wie wird denn eigentlich das Individuum zum Subjekt? Wie ist man als individueller Körper qualifiziert zum Kreis der freien und gleichen Subjekte, die dann in der freien, gleichen, allgemeinen Wahl angeblich mit dem Staatswillen bestimmen können, zugelassen? Also wie kommt der Mensch zum Subjekt? Und anders wiederum, unter welcher Bedingung und wie lange wird dem individuellen Körper überhaupt diese Subjektform zugesprochen? Das eine, wie kommt das Individuum überhaupt zum Subjekt? Wie kann sich als ein Individuum als tauglich erweisen, den Anforderungen der Subjektform überhaupt gerecht zu werden? Das ist die Geschichte, wie die Kinder erst einmal ein Taschengeld bekommen dürfen, wie sie langsam durch verschiedene Stadien der Rechtsfähigkeit ihre Mündigkeit beweisen, wo klar ist, die Mündigkeit dreht sich einzig und allein um den Begriff der Geschäftsfähigkeit. Und diese Geschäftsfähigkeit, die gemeinhin im 18. Lebensjahr erreicht ist, und bedeutet, dass dieser Körper in den Kreis der Subjekte eintritt und dass das einerseits nun erscheint als die Freiheit schlechthin, das Wahlrecht, das aber, weil auch in der Politik Äquivalententausch herrscht und es keine Grundrechte gibt ohne Grundpflichten, natürlich gleich zumindest noch, solange der Feminismus nicht gesiegt hat, nur die männliche Bevölkerung mit dem Wahlrecht zugleich die Wehrpflicht erwirbt, dass also jede Berechtigung unmittelbar zugleich eine Verpflichtung ist. Wahlrecht und Wehrpflicht als ein unmittelbar zusammenhängendes, als eine Äquivalenz, als zwei Pole einer Sache, in deren Zentrum eben der Souverän steht, der gewissermaßen die Waage tariert. Genauso ist es dann mit den Regularien, aber es ist ihr als Studenten der Sozialarbeit, nehmt doch mal, und ich stelle ich mal ganz frech, ich hoffe, es trifft nicht alle dieses Schicksal, aber als Studenten der Sozialarbeit wird ja bestimmt auch mit dem Recht der Entmündigung, Nein, ich meine, Gott, ne?
Der hat sich ja ausverbot.
Also werdet ihr auch bestimmt mit dem Recht der Entmündigung konfrontiert. Also wann ist der Körper als stofflicher Träger der Subjektfunktion so mürbe und so schwach geworden, dass er nicht mehr geschäftsfähig sein kann? Also unter welchen Bedingungen fällt der Körper wieder aus dem Subjektstatus heraus und wird zum versorgten und zum entmündigten Körper? Daraus, aus dieser Subjektform und den Bedingungen des Zugelassenswerdens und des Ausgeschlossenwerdenmüssens aus der Subjektform und der Äquivalenz von Rechten und Pflichten, vielleicht kleine Anmerkung, in der Französischen Revolution, die die Menschenrechte erklärt hat und damit diesen Überschwang des Citoyens-Bewusstseins angedreht hat, war am Anfang in den Beratungen der Nationalversammlung noch die Rede davon, man dürfe nicht nur Menschenrechte, sondern müsse auch Menschenpflichten beschließen, um diese Äquivalenz auch darzustellen. Der Abbé de Siège hat sogar einen Katalog von Menschenpflichten vorgelegt. Das war dann den Jakobinern irgendwie unheimlich, weil sie dachten, wenn sie jetzt von Pflichten reden, verlieren sie ihre Massenbasis. Deswegen hat man auf die Pflichten verzichtet, während dann allerdings in der Weimarer Verfassung von Grundrechten und Grundpflichten die Rede ist, wo also ausdrücklich gesagt wird, jede Berechtigung eines Individuums in der Form des Subjekts ist eine Verpflichtung des Individuums durch den Staat. Das sieht konkret so aus, dass der Staat den Körper des Subjekts, wenn es tauglich ist, förmlich beschlagnahmt. Es gibt teilweise noch solche merkwürdigen Regelungen in europäischen Rechten. Emil Durkheim berichtet das für das Belgien von 1914, wo Selbstmord strafbar war. Ein Selbstmörder, dessen Versuch fehlschlug, konnte mit bis zu 8 Jahren Zuchthaus bestraft werden. Und warum? Weil er seinen Körper, der ein Staats- und Kircheneigentum war, gewissermaßen unerlaubt zweckentfremdet hat. Es war Entwendung fremden Eigentums durch Ermordung des eigenen Körpers. Das ist mittlerweile auch in Belgien nicht mehr so, aber es gibt jede Menge gesetzliche Bestimmungen, die genau dieses Eigentum des Staates am Körper der als Subjekte gesetzten Individuum festschreiben, explizit etwa, und nun kommen wir langsam auf das Grundgesetz und auf die entsprechenden Ausführungen, die es begleiten, etwa in all denjenigen Paragraphen des Strafgesetzbuches und des Wehrstrafgesetzes, die etwa die Selbstverstümmelung behandeln. Ich zitiere mal aus Paragraph 109 Strafgesetzbuch, da heißt es, Wehrpflichtentziehung durch Verstümmelung. Wer sich oder einen anderen mit dessen Einwilligung durch Verstümmelung oder auf andere Weise zur Erfüllung der Wehrpflicht untauglich macht oder machen lässt, wird mit Freiheitsstrafe von 3 Monaten bis zu 5 Jahren bestraft. Der Versuch ist strafbar. Also der Versuch etwa, sich scheinbar unabsichtlich in den eigenen Fuß zu schießen und damit sich wehruntauglich zu machen, ist eine Beschädigung eines Staatseigentums und wird als solches gegen den nur formellen Inhaber dieses Körpers, der eigentliche Inhaber des Körpers ist der Souverän, wird entsprechend bestraft. Und diese Aneignung des Körpers durch den Staat hat natürlich eine Tradition in eben diesem Eigentumsbegriff. heißt es etwa in einem Juristenkommentar zu dem Artikel 14 Grundgesetz, der mittlerweile wieder etwas populär wird, Eigentum verpflichtet. Das Eigentum am eigenen Körper verpflichtet es, dem Staat als mögliches Opfer zur Verfügung zu stellen. Da heißt es hier in einem Kommentar, ich lese mal vor, keine von Artikel 14 Grundgesetz geschütztes Eigentum liegt vor, wenn der Vermögenswert rechtswidrig gemeinschaftsschädlich gebraucht wird. Das kennt man schon, wie das Grundgesetz, die Parole Gemeinnutz geht vor Eigennutz in die Sozialpflichtigkeit des Eigentums nach Grundgesetz gegossen hat. Eine jener vielen Passagen des Grundgesetzes, wo sich der Staat des Grundgesetzes als direkter glücklicher Erbe des Nazifaschismus auch erklärt. Heißt es weiter, der Eigentumsgebrauch ist nur in den Schranken rechtmäßigen Gebrauchs gewährleistet. Derjenige, der sein Eigentum in der Weise gebraucht, dass andere geschädigt werden oder geschädigt werden könnten, verhält sich mit seinem Eigentum gegenüber der Allgemeinheit aggressiv. Der hoheitlich eingreifende Staat tut etwas, was der gewissenhafte Eigentümer selbst tun müsste, sobald er erkennt, dass von seinem Eigentum Gefahren für die Öffentlichkeit ausgehen. Und weiter, der Staat schützt nicht das Eigentum irgendeines an irgendeiner Sache, sondern, so sagt der Kommentar, der Staat schützt das Eigentum als solches und schlechthin. Er schützt also den Eigentumsgedanken, das Privateigentum, den Ausschluss aller durch alle in der freien Konkurrenz mit den Mitteln des Rechts. Und das trifft eben auch unmittelbar den Körper des Einzelnen. Die Aneignung des Körpers des Einzelnen durch den politischen Souverän in der Rekrutierung der Soldaten, in deren Bereitschaft zum Selbstopfer und zum Töten anderer, setzt natürlich einen Souverän voraus, der unmittelbar mit der Selbsterhaltungspflicht des Einzelnen zusammengeht. Ich kann nun das, was Anke in dem einleitenden Vortrag gesagt hat, nicht jetzt in Gänze ausführen, nämlich die Frage, wie ist durch die faschistische Souveränität das Grundgesetz gewissermaßen vorproduziert worden und überhaupt möglich geworden, sowohl in einer allgemeinen Perspektive wie auch mit Blick auf viele, viele einzelne Artikel und Paragraphen dieses Gesetzes. Ich möchte nur einen einzigen Gedanken, morgen wird noch ein Tag Gelegenheit sein, vieles noch genauer auszuführen. Ich möchte nur mal vielleicht eine Parallelität einführen, eine weitere zwischen der Kritik der politischen Ökonomie im ökonomischen Sinne und der Kritik der Souveränität. Marx sagt ja, wenn er über das Geld spricht, es sei eine vollkommen paradoxe Form. Es sei die unmittelbare Austauschbarkeit oder die unmittelbare Allgemeinheit. In der Analyse der Wertformen zeigt er, wie die Äquivalentform entsteht, wie die Äquivalentform sich mit einem bestimmten historischen Material, dem Gold, identifiziert und wie dieses Gold als Geldmaterial die unmittelbare Austauschbarkeit, die unmittelbare Allgemeinheit darstellt, also den Reichtum in Kapitalform schlechthin repräsentiert. Das ist nur ein Gedanke, der uns, die wir positivistisch, nominalistisch getrimmt sind, erst einmal fremd ist. Wie kann es sein, dass ein einzelnes, besonderes, unmittelbar ein allgemeingültiges ist und diese beiden einander ausschließenden Eigenschaften unmittelbar in einem identischen Gegenstand, hier das Geld als Ding, später das Kapital als Bewegung, unmittelbar darstellt. Und das ist tatsächlich ein schwieriger Gedanke, der zu gewissen theologischen Spekulationen verleitet. Deswegen spricht ja Marx auch dann, wenn ihm sein eigener Gedanke ein bisschen heikel wird, schon wieder auch im ökonomiekritischen Teil seiner Ausführungen von der Transsubstantiation, von der Wesensverwandlung. Er spricht von Vermittlung fast so, als würde er von dem Heiligen Geist sprechen, der zwischen Vater und Sohn vermittelt, der an beiden Anteil hat, aber in keinem von beiden aufgeht, der also eine überschreitende, übergreifende Bewegung ist, der aber diese Bewegung in einer dinglichen Form darstellt. Wenn es nun stimmt, dass alle wie Karl Schmidt bemerkte, dass alle politischen Begriffe säkularisierte theologische Begriffe sind, dann trifft das bestimmt genauso zu auf die ökonomischen Begriffe. Alle ökonomischen Begriffe, gerade die marxischen und gerade die, die in ihrer kritischen Potenz sind, säkularisierte theologische Begriffe. Und den Begriff des unmittelbar Allgemeinen ist das unmittelbar abzumerken. Um das zu illustrieren, möchte ich vielleicht die verschiedenen Weisen des Denkens, das wird auch nachher für den Begriff der Souveränität gleich noch wichtig sein, kurz illustrieren. Wir können ja einerseits, wenn wir einen Allgemeinbegriff bilden wollen, können wir sagen, wir sammeln induktiv verschiedenes Einzelne zusammen, gucken nach Gemeinsamkeiten, fragen uns, wenn wir den Begriff des Menschen fassen wollen, ne, dann müssen wir erstmal alle Bartträger ausschließen, weil Bartträger ist nur einer da, der hat keine Allgemeinheit, das notieren wir so am Rande als quasi begrifflichen Abfall. Wir gucken also, wie können wir aus empirischen Beobachtungen langsam einen Begriff des Menschen gewinnen. Das ist die eine Methode, das ist die induktiv-nominalistische Methode. Oder wir können deduktiv sagen, der Mensch ist ein Geschöpf Gottes und umgreift alle seine Erscheinungsformen, auch die Bartträger, und dann deduzieren wir von oben nach unten. Aber wo ist der Punkt, wo sich Induktion und Deduktion gewissermaßen übersetzen? Diesen Punkt hat Marx mit dem Wertbegriff zu fassen versucht, und diesen Punkt wird man, wenn man die Staatstheorie der Konterrevolution, also die Staatsphilosophie Karl Schmitts liest, als Souveränität fassen können. Ich will das kurz illustrieren damit, wie vor Jahren einmal eine japanische Fotozeitschrift versucht hat, den Begriff der Schönheit zu illustrieren. Da hat man 50 schöne Männer und 50 schöne Frauen fotografiert, hat dann mit einem Computerprogramm einen 51. Mann und eine 51. Frau kreiert, die gewissermaßen die induktiven Schönheitsmerkmale in diesem 51. Bild dargestellt haben. Das ist durch eine nominalistische induktive Methode. Marxens Wertformanalyse zeigt nun, wie dieser 51. nicht nur als eine nominalistische Extrapolation hinzugefügt wird, sondern als dieser 51. als Realabstraktion wirklich in den Kreis der 50 tritt und die 50 nur als Individuen sein können, indem sie sich um den 51. versammeln und sich auf ihn beziehen. Das ist der marxische Wertbegriff, der marxische Begriff der Realabstraktion. Das 51. der Begriff der Schönheit in diesem Beispiel tritt als Reale ein und wird zur Bedingung der Möglichkeit der Existenz nur jedes einzelnen konkret empirischen. Oder wie Horkheimer sagte, Hunger ist kein Grund zur Produktion. Das empirische Bedürfnis zählt überhaupt nichts, sondern es zählt nur die funktionale Bezogenheit der Individuen als Geldgebraucher auf den Wert als solcher, wie er im Geld statisch und im Kapital als Prozess dargestellt wird. Das politische Verhältnis ist genau das Äquivalenz dazu. Deswegen ist es kein Wunder, wenn etwa eine große Tradition der Staatsphilosophie, auch und gerade in Deutschland, vom Staat als von dem allgemeinen Menschen spricht. Das ist ein Ausdruck von Ludwig Feuerbach. Oder vom Staat als dem großen Ich spricht, ist ein Ausdruck von Adam Müller. Der Staat also, wie in dem Hobbeschen Bild des Leviathan, wo der Körper des Souveräns als ein Flickenteppich aus lauter einzelnen Individuen erscheint, das ist ja die historische Illustration zum Leviathan, wo der Souverän der allgemeine Mensch ist, die Inkarnation des Menschseins als Subjekt natürlich, schlechthin ist, und nur der Bezug auf diesen Souverän, das einzelne Individuum als physisch Existentes überhaupt erst möglich macht. Das ist die Parallele, und nicht nur die Parallele im Sinne einer Analogie, sondern die Homologie zwischen dem ökonomischen und dem politischen Verhältnis. So wie der Wert, der Inbegriff der Möglichkeit auch nur eines jeden Gebrauchswerts und jedes physisch individuellen Körpers ist, So ist der politische Souverän die Bedingung der Möglichkeit der Existenz eines jeden Individuums als Körper und nur der Bezug des Einzelnen durch die Form des Rechts hindurch auf den Souverän garantiert die physische Selbsterhaltung. Daher diese paradoxe Rede in der Staatsphilosophie vom Souverän als dem allgemeinen Menschen, was hier eine Aufhebung des Gegensatzes von Deduktion und Induktion ist. Und der Souverän ist nun als dieser allgemeine Mensch bezeichnet, obwohl ihn, bevor man Adolf Hitler sehen konnte, noch niemand gesehen hat und obwohl ihn im Augenblick kein Einzelner zu erblicken vermag, weil das Politische der Souveränität in der Nicht-Krisenzeit und in der Nicht-Zusammenbruchszeit nur erscheint, quasi verdinglicht in Gestalt der einzelnen Staatsapparate, erscheint im System der Gewaltenteilung, erscheint in der Rechtsförmigkeit aller Verhältnisse im Allgemeinen. Der Souverän ist also die Bedingung der Möglichkeit der Existenz von Staat schlechthin, obwohl er an diesen konkreten Staatsapparaten nicht unmittelbar sichtbar ist. Es wird später noch die Rede sein von den Notstandsgesetzen und von der Frage, wie und unter welchen Umständen erscheint er denn nun der Souverän. Die Deutschen zumindest haben mit dem Souverän erstmal überhaupt gar keine Schwierigkeiten, weil ihnen ist der Souverän bereits 12 Jahre lang erschienen. In der Gestalt Adolf Hitlers ist dieser allgemeine Deutsche, der Deutsche an und für sich, die Inkarnation des Deutschseins schlechthin in einem einzigen physischen Körper bereits möglich geworden. Und diese Darstellung des Souveräns als der allgemeine Mensch in einer empirischen Person hat natürlich das Staatsverständnis der Deutschen für alle Zeiten imprägniert und hat das Grundgesetz, wenn man so will, unmittelbar vorbereitet. Also die Frage, die oft diskutiert wird, etwa von Gerhard Scheidt, ist das nun ein Leviathan oder ist es schon ein Behemoth, die ist zu stark an dieser Bildlichkeit von Thomas Hobbes und der Tradition orientiert. Es müsste sich eher an der Frage orientieren, kann der allgemeine Mensch, den wir mit dem Wort souverän belegen, kann er überhaupt erscheinen und unter welchen sozialhistorisch-ökonomischen Bedingungen wird er tatsächlich erscheinen müssen? Dann ist gewissermaßen das System der positiven Staatsapparate, das System der Gewaltenteilung des Rechts quasi in der Person des Souveräns absorbiert und in ihm aufgelöst. Dann wird in einem Bild von Carl Schmitt der Führer, der oberste Soldat. Der Führer hebt den Gegensatz von Bourgeois und Citoyen in sich auf, indem er der oberste Soldat ist, bereit zum Selbstopfer, was sein Selbstmord demonstriert hat, bereit aber vor allen Dingen dazu, diesen Selbstmord so lange wie möglich hinauszuziehen und vorher möglichst vielen der zu fremdrassig erklärten den Gar auszubereiten. Und da zeigt sich nun, dass das Recht nochmal einen anderen Aspekt hat. Es ist nicht einfach nur in der Rechtsform ein Ausdrucksverhältnis, etwa, dass der Arbeiter ein Rechtssubjekt ist, weil er das Privateigentum an sich selbst hat, über sich verfügt und das in der Rechtsform zum Ausdruck gebracht wird, sondern das Recht ist zugleich ein souveränes Produktionsverhältnis. Es wird etwas hergestellt. Am deutlichsten sieht man das natürlich am Recht der Nürnberger Gesetze. Die Nürnberger Gesetze sind aufgetreten mit dem Anspruch, das zu definieren, was in Deutschland als jüdisch und als Gegen- und Antirasse zu gelten hat. Das war das erklärte Ziel der ganzen Angelegenheit. Die Historiker streiten darüber, ob denn der Faschismus überhaupt nicht deswegen schon da einen Fehler gemacht habe, weil er sich letztendlich doch nur wieder auf die alten standesamtlichen Register zurückgezogen habe bei der Bestimmung dessen, was Jude ist, und nicht wirklich ein rassistisches Kriterium gebracht habe. Das ist der Streit der Historiker. Aber es wird vergessen, dass ja nicht nur es eine Feindschaftserklärung war durch Definition einer Gegen- und Antirasse, sondern dass die Erklärung dieser Feindschaft zugleich ein Produktionsverhältnis dessen ist, was als Deutsch zu gelten hat. Die Ausgrenzung, die Verfolgung, die Denunziation, die Abstempelung ist zugleich die Transformation einer deutschen Bevölkerung in ein deutsches Volk. Und abermals geben hier die Wehrstrafrechtsbücher und das Militärstrafrecht der Nazizeit einen gewissen Eindruck davon. Etwa wenn es heißt, in einem Nazi-Handbuch der Militärjustiz, wer ist überhaupt wehrwürdig? Dann wird gesagt, wehrwürdig ist nur der, der geeignet ist zu Arbeit und Opfer. Zu Arbeit und Opfer. Erst das Individuum, das diese Qualitäten sich aneignen kann, wird von einem Individuum, das in Deutschland lebt, zu einem Element des deutschen Volkes. Es wird also deutsches Volk produziert. Der Faschismus hat das deutsche Volk produziert, das die naturwüchsige Basis des Grundgesetzes ist. Insofern ist das Grundgesetz nicht nur der Rechtsnachfolger, sondern auch der Gesellschaftsnachfolger der ganzen Angelegenheit. Man könnte nun zeigen, das ist aber auch wieder ein Thema für sich, vielleicht für morgen, wie diese Produktion des Deutschen an und für sich in den Einzelbestimmungen ausgehend von den Nürnberger Gesetzen vollzogen worden ist. Man könnte auch zeigen, wie diese zunehmende Produktion des Deutschtums in der geografischen Region Deutschland dazu führt, dass im gleichen Maße der Souverän sich aus den Staatsapparaten zurückzieht und in der Gestalt des Führers je länger, desto mehr sich verkörpert und darstellt. Man könnte und müsste dazu etwas tun, wovor sich die linken Staatsphilosophen und Staatstheoretiker und marxistische Staatstheoretiker auch dagegen verwahren. Man müsste endlich mal den faschistischen Staatsphilosophen Carl Schmitt so als einen objektiven Ideologen deutscher Staatlichkeit lesen und kritisieren, wie es Marx mit Smith, Ricardo und den anderen Klassikern der englischen und französischen Nationalökonomie getan hat. Man behandelt Schmitt immer so, und das ist auch sehr bequem natürlich, als den faschistischen Parteimann. Das war er natürlich fraglos. Aber man behandelt ihn nicht als jemand, der die Objektivität einer bestimmten Form der Staatlichkeit, so gut es ihm eben als Denker möglich war, zu erfassen. Und deswegen ist ja auch sein Satz, souverän ist, wer über den Ausnahmezustand zu entscheiden hat. Der Satz, der gemeinhin nach Grundgesetz überhaupt einmal gar nicht mehr denkfähig ist, weil die Regel und das Gesetz alles in sich subsumiert haben soll, sodass eigentlich für die Willkür, für die blanke Dezision kein Platz mehr sein soll im Grundgesetz. Das Grundgesetz tritt auf als ein Gesetzesstaat, wo jedes nur denkbare und mögliche gesellschaftliche Verhältnis in der Rechtsform und damit in der Gewaltenteilung gesetzt und sublimiert ist. Das ist natürlich die Selbstlüge des Bourgeois und des Citoyen über den Charakter dessen, was hier Gesetz ist. Ich möchte hier ein Zitat von Adorno in Erinnerung bringen, aus der Dialektik der Aufklärung, hinten aus diesem Teil Elemente des Antisemitismus, wo er sich fragt, was ist eigentlich der Zusammenhang von Liberalismus und Faschismus? Wie kann man, was Adorno ja in dem Minor Moral ja einmal sagt, Hitler hat wie kein anderer Bürger das Unwahre am Liberalismus begriffen. Also Hitler ist nicht das andere des Liberalismus. Er ist irgendwie der souveräne Doppelgänger der liberalen Herrschaft selber. Hitler wörtlich hat wie kein anderer die Lüge des Liberalismus begriffen. Den Satz muss man sich erstmal zu Gemüte führen und dann den weiteren Satz, ebenfalls auf dem Objekt der Aufklärung, wo es heißt, ich zitiere einmal, die faschistische Horde ist kein Rückfall in die alte Barbarei, sondern der Triumph der repressiven Egalität, die Entfaltung der Gleichheit des Rechts zum Unrecht durch die Gleichen. Die Entfaltung der Gleichheit des Rechts zum Unrecht durch die Gleichen. Die Gleichheit des Rechts setzt schon eine Homogenität, und Schmidt wird sagen Artgleichheit, der unter der Rechtsform Befassten, die diese Individuen als das einheitliche und identische Material des Staates organisiert und setzt, so wie in der Fabrik versucht wird, den Naturstoff, den man verarbeitet, so zu homogenisieren, dass der Produktionsprozess als Fließprozess ablaufen kann, so homogenisiert der Staat in der Gleichheit des Rechts die Einzelnen. Und diese Vergleichung kann nur sein eine repressive Vergleichung, weil ihr das Individuum als Körper in der Identitätszumutung, die ihm das Recht stellt, ja keineswegs einfach bruchlos aufgeht. Da wird durch die Rechtsform gewissermaßen im Körper eine Art Ressentiment angeheizt und angefeuert. Erich Fromm spricht dann von der konformistischen Rebellionsenergie, die den Umschlag der Rechtsform aus ihrer eigenen Logik in das Unrecht durch die Gleichen führt. Und das wiederum kommentiert Adorno im Weiteren so: Es geht um die Reorganisation der bürgerlichen Gesellschaft als hundertprozentige Rasse. Also in der scheinbar friedlich-schiedlichen Rechtsform der Zivilgesellschaft ist die Rassifizierung der unter ihr Befassten gewissermaßen in der repressiven Egalisierung immer schon angelegt. Deswegen sagt Adorno, wenn er den Begriff der Rasse definieren will, noch einmal letztes Zitat: Rasse heute ist die Selbstbehauptung des bürgerlichen Individuums integriert im barbarischen Kollektiv. Wer diesen Umschlag der Gleichheit des Rechts ins Unrecht durch die Gleichen gewissermaßen aus dem Begriff der Rechtsform von Anfang an ausgrenzen will, muss natürlich auch den Satz von Schmidt, souverän ist der, der den Ausnahmezustand entscheidet, als einen rechtsstaatsfeindlichen Satz begreifen. Aber er muss gleichwohl in seiner Organisation des Staatsapparates dafür sorgen, dass der Souverän immer den Fuß in der Tür der Staatsapparate hat. Das ist der klassische mit den Notstandsgesetzen 68 auch juristisch formuliert werden. Dazu später noch ein, zwei Sätze. Das ist aber auch bereits im Grundgesetz von Mai 49, dessen 60. Jahrestag, mit dem wir es feiern dürfen, auch ausdrücklich gesetzt. Und es gibt nun zum Glück, möchte ich mal sagen, eine Quelle, an der sich das Grundgesetz in dieser Form interpretieren lässt. Der Artikel ist erschienen in der führenden Rechtszeitschrift Der Deutsche Eisenbahner, Fachzeitschrift für Unterricht und Ausbildung, Ausgabe A, Betrieb, Verkehr, Bahnunterhaltung, Verwaltung, zugelassen von der Hauptverwaltung der Deutschen Bundesbahn, im Jahrgang 48-49 von einem Präsidenten Dr. Haustein aus Bielefeld, hinter dem sich aber kein anderer als Karl Schmidt selber verbirgt, der eben das Schreibverbot, das er hatte, permanent die Beratung des Parlamentarischen Rates und das Grundgesetz selber kommentiert hat. Dieser Kommentar ist natürlich insofern von sehr, sehr hohem Interesse. Was schreibt nun der Kronjurist des Führers, was kann er nun am Grundgesetz loben und anerkennen? Er sagt kurz und gut: Hätten wir ein solches Grundgesetz bereits 1933 gehabt, dann wäre der Faschismus gar nicht nötig gewesen. Dieses Grundgesetz ist so durch und durch von der Präsenz des Souveräns durchtränkt, dass er nicht mehr wie noch vor 1933 aus der von Karl Schmidt beschriebenen Konkurrenz der drei Hüter der Verfassung gewissermaßen putschistisch hervortreten musste, sondern er kann gewissermaßen schleichend hervortreten, die Legalität ist unmittelbar mit der Legitimität in eines Gesetz. Und es gibt hier dieses wunderbare, sagt Karl Schmidt, dieses wunderbare juristische Element des Artikels 81 Grundgesetz, den sogenannten Gesetzgebungsnotstand, wo der Staat sich ganz von selber in den Souverän transformieren kann und diese Präsenz des Souveräns in allen seinen einzelnen Gliederungen bereits sichtbar macht. Ich will das jetzt nicht vorlesen, sondern kurz resümieren. Es geht darum, was passiert, wenn sich im Bundestag sogenannte negative Mehrheiten sammeln, die zwar selber nicht im Sinne eines konstruktiven Misstrauensvotums einen Kanzler durch einen anderen ablösen können. Wenn also diese Sache ausfällt, was passiert dann? Dann gibt es den Gesetzgebungsnotstand und in diesem Gesetzgebungsnotstand, da regiert die Regierung einfach so, wie sie es für richtig hält. Das, sagt Schmidt, das ist eine Lösung des Weimar-Problems. Da hatten wir ja drei Gesetzgeber. Wir hatten drei Hüter der Verfassung. Wir hatten nach Artikel 48 den Reichspräsidenten, wir hatten das Parlament und wir hatten noch den Leipziger späteren Volksgerichtshof. Und die haben sich Konkurrenz gemacht und jeder wollte die letztverbindliche Instanz sein. Und in der Konkurrenz daraus haben sie dann mit Hilfe Karl Schmidts, mit sehr tätiger Hilfe Karl Schmidts, den Führer dann produziert. Das ist in Bonn überhaupt gar nicht mehr nötig, ne? Weil nach dem Gesetzgebungsnotstand kann man all das, was der Führer erst mühsam nach und nach erfinden musste, nach und nach ganz legal entwickeln, insbesondere in den Ausführungsbestimmungen zum Notstandsgesetz. Es ist ganz klar, ne? Niemand darf zu einer bestimmten Arbeit gezwungen werden, außer im Rahmen einer für alle gleich öffentlichen Dienstleistungspflicht. Kein Besonderer darf zu irgendetwas gezwungen werden, aber alle zusammen darf man natürlich Dienst verpflichten. Und heißt weiter hier, kann im Verteidigungsfalle der Bedarf an Arbeitskräften auf freiwilliger Grundlage nicht gedeckt werden, so kann zur Sicherung dieses Bedarfs die Freiheit der Deutschen die Ausübung eines Berufs durch Gesetz und aufgrund eines Gesetzes eingeschränkt werden. Das nähere regelt ein Bundesgesetz. Also die Selbstaufhebung des demokratisch legalen Staatsapparats in die dezisionistische Souveränität ist im Bonner Grundgesetz, in Differenz zur Weimarer Verfassung, in diesem Grundgesetz selber noch einmal in eine Legalform gefasst. Und in dieser Legalform wird ganz selbstbewusst und positiv das gesellschaftliche Resultat des Nazifaschismus dankbar als Grundlage der eigenen Staatlichkeit angenommen, was sich neben vielen anderen Bestimmungen, die man hier anführen kann, schon in der Präambel dieses Grundgesetzes selber ausdrückt. Ich darf mal kurz vorlesen aus der Präambel des Grundgesetzes. Im Bewusstsein seiner Verantwortung vor Gott und den Menschen, von dem Willen beseelt, seine nationale und staatliche Einheit zu wahren, die anscheinend nie verloren gegangen ist, und als gleichberechtigtes Glied in einem vereinten Europa dem Frieden in der ganzen Welt zu dienen, also schon der deutsche Souverän mit Friedensmission, 48, 49, hat das deutsche Volk für eine Übergangszeit eine neue Ordnung gegeben, Kraft seiner verfassungsgebenden Gewalt. Und jetzt kommt das, es hat auch für jene Deutschen gehandelt, denen mitzuwirken versagt war. Damit sind nicht etwa die Millionen ermordeten deutscher Juden gemeint, denen die Mitwirkung versagt war und für die man nun dieses neue Grundgesetz mitbeschließen würde, sondern es sind eben nur diejenigen gemeint, die in der Zone, in der sowjetischen Besatzungszone durch ein demokratiefeindliches Regime ausgeschlossen waren. Das ist schon die Präambel dieses ganzen Machtwerks, in dem auch im Übrigen, außer in einigen Ausführungsbestimmungen zum Berufsbeamtentum, systematisch nirgendwo auf den Nazifaschismus auch nur irgendwie hingewiesen wird, der auch nirgendwo kritisch weggearbeitet werden soll. Weil gut, wie kann er das auch, wenn man in der Form stark denkt? Dann kann man das auch gar nicht. Sondern man erklärt dann eben hier in dem Stil des Citoyens, der dann einen Joachim Hirsch und andere Fans von Wolfgang Abendroth dazu bringt, das Grundgesetz nicht als einen Geschäftsordnungsplan zur ordnungsgemäßen regulären Ausübung von Gewalt zu begreifen, als eine Art Geschäftsverteilungsplan, sondern als einen Staatsauftrag im moralischen Interesse. Da heißt es dann hier, die Würde des Menschen ist unantastbar. Johannes Agnoli hat sich die Frechheit erlaubt, das frei zu übersetzen in den Satz, die Würde des Staates ist unantastbar. Denn tatsächlich ist dieser Satz, die Würde des Menschen, der Begriff des Menschen, meint keinen konkreten einzelnen Menschen in seiner individuellen Leiblichkeit. Er meint genau nur den allgemeinen Menschen, den Souverän, in dem vorhin dargelegten Begriffe und den Einzelnen als konkretes Individuum nur insoweit, als er den Zumutungen und Anforderungen des Souveräns gerecht zu werden vermag, also in dem System von Wahlrecht und Wehrpflicht seinen Körper unter Umständen als Staatsmaterial zur Verfügung zu stellen. Und so geht es weiter. Alle Menschen sind vor dem Gesetz gleich. Das müsste eigentlich konkret heißen. Alle Menschen sind vor dem Gesetz insofern gleich, als sie dem ihnen anvertrauten Privateigentum an ihrer Arbeitskraft zur tätigen Beihilfe an der Kapitalakkumulation auch wirklich gerecht werden und nicht dieses ihnen anvertraute Eigentum veruntreuen, verludern, versaufen und verfressen. Insofern sind alle vor der Realabstraktion, die sich im Gesetz ausdrückt, tatsächlich gleich. Und so geht es eben in diesem ganzen Gesetz eben weiter, bis hin vor allem dann zu diesem Satz, Eigentum verpflichtet, sein Gebrauch soll zugleich dem Wohle der Allgemeinheit dienen, wo gewissermaßen, und das wird nun in der gegenwärtigen Zusammenbruchskrise des Kapitals jedenfalls noch eine große Rolle spielen, wo hier die Differenz zwischen privater Produktion und gesellschaftlicher Gültigkeit des Produzierten eigentlich in die moralische Verantwortlichkeit des Einzelnen gesetzt wird. Es ist kein Wunder, das hast du ja am Anfang auch gesagt, dass man nicht mehr entscheiden kann, ist der Satz, das Geld soll dem Volke dienen und nicht dem Volk das Geld, ist der Satz nur von Goebbels oder von Lafontaine? Tatsächlich findet er sich wörtlich identisch in beiden Autoren. Dass gewissermaßen von Staats wegen die autoritäre Geldreform, die dafür sorgen soll, dass das Geld, das nach Marx ist, das Zeichen der Trennung und das Zeichen ist des Problems der Austauschbarkeit privater Produkte gegeneinander, dass dieses Geld von einem Zeichen der Trennung unmittelbar zum Zeichen der Einheit formiert werden soll. Das ist die Brechung der Zinsknechtschaft von Staats wegen. Das ist hier mit Artikel 14.2 und Artikel 15, dem berühmten Gemeineigentumsparagraphen, ausgedrückt und damit eben der Umschlag von der einen Seite der Antinomie auf die andere Seite vom Markt zum autoritären Staat, was ja keine neuere Entwicklung oder Offenbarung ist, sondern genau die Form ist, in der in einer begriffslosen Polarität die Menschen und Individuen sich als Ideologen begriffslos hin und her wälzen. Marx hatte bemerkt, bei dem Gegensatz der sogenannten subjektiven Wertlehre zur objektiven Wertlehre, die einen sagen ja, Wert ist das, was von einem Individuum psychologisch als wertvoll geschätzt wird, das ist die subjektive Wertlehre, und die anderen sagen, objektiv gibt es nur einen einzigen wirklichen absoluten Wert, das ist Gold. Diese beiden ökonomischen Schulen streiten sich ja in der Geschichte mindestens ebenso als Monetaristen und andere Fraktionen, ebenso resolut, wie sich am Staat die subjektiven Demokratietheoretiker mit den objektiven Staatstheoretikern, den Stiftungstheoretikern streiten. Aber beide sind jederzeit bereit, weil sie nur in einer Antinomie agieren, jederzeit in das Gegenteil ihrer selbst umzuschlagen. Das ist das, was gegenwärtig passiert und was im Grundgesetz mit diesen ganzen Paragraphen auch als ganz legaler Prozess möglich gemacht worden ist. Und in diesem Verhältnis ist nun klar, dass der Gedanke des Opfers und der Opferfähigkeit und der Opferbereitschaft nach und nach geschürt und angedreht wird. Es ist klar, wenn man sich als bürgerlicher Staatsrechtlehrer, ich darf hier mal einen zitieren, nur weil es ganz witzig ist, wozu braucht der Mensch den Staat, sagt hier einer. Der Staat ist eine Art List der Vernunft. Es handelt sich beim Staat um dieselbe Art von List, die der einzelne Mensch gegen sich selbst anzuwenden pflegt. Beispielsweise, wen die Natur nicht weckt, der stellt sich einen Wecker. Also der Staat ist unser eigener Wille, der uns in anderer Gestalt entgegenkommt und den wir aber als eigenes identifizieren können. Hier ist praktisch die beiden Seiten der Sache sind hier zusammengebracht Und damit ist auch das am Individuum wieder angedreht, ne, was sich am Schluss mit einer kleinen Blütenlese aus dieser und jener Frankfurter Zeitung illustrieren möchte, nämlich, dass der Gedanke des Ausnahmezustands als Konsequenz von nichts als Legalität langsam nahegelegt wird und inwiefern sich das jetzt in den gegenwärtigen Staatsapparaten produziert. Denn es ist ja klar, die Gestalt des Opfers, die Hingabe des Leibes für den Staatszweck, ist ja in der Form, wie das Subjekt dann trägt, in der Uniform, in unseren Kasernen ja jeden Tag präsent. Die Kaserne ist der kasernierte Tod und die kasernierte Aufhebung des Gegensatzes von Citoyen und Bourgeois als die jederzeit mobilisierbare Tötungsmord- und Opferbereitschaft. Diese Tötungsmord- und Opferbereitschaft, die in den Kasernen präsent ist und darauf wartet, auf Befehl losgelassen zu werden, ist natürlich etwas anderes als ein Staat, wie hier einmal die FAZ schrieb, ein Staat, der im dekadenten Luxus einer allgegenwärtigen Ortskrankenkasse langsam verglimmt, sondern ein Staat, der seinem eigenen Auftrag gerecht wird, wie es etwa natürlich ein Historiker vor kurzem ausgeführt hat. Es gilt die Tradition des bürgerlichen Totenkultes, wenn man so will, diese Ultima Ratio des bürgerlichen Engagements für das eigene Gemeinwesen zu entdecken und fruchtbar zu machen. Denn nur dort liegen Elemente einer Würdigung des Sterbens für politische Ziele, die für eine Demokratie adaptierbar sein können. Und nicht zuletzt vergibt der, der die Frage negiert, wofür der Soldat in einer demokratischen Ordnung stirbt, auch die Chance, die Demokratie politisch zu legitimieren. Denn im gewaltsamen Tod für die politische Ordnung liegt eine besondere Legitimationsquelle. Frankfurter Allgemeine Zeitung, die Bundesrepublik Deutschland fehlt ein politischer Totenkult. Und da, wo dieser Totenkult in den Mordbereitschaftsapparaten, in den Kasernierten bereits gezüchtet wird, da wächst dieser Soldatensozialismus der falschen Egalität beim Mörder, man getötet werden, schon heran, wenn man etwa hier einen Artikel zur Kenntnis nimmt, zusammen dem Schrecken trotzen, das Zweibrücker Fallschirmjägerbataillon beklagt die schwersten Verluste in der Bundeswehrgeschichte. Da heißt es dann hier in der Würdigung, sie haben das höchste Opfer eines Soldaten, das eigene Leben gebracht. Zusammengeschweißt eine eingeschworene Kampfgemeinschaft. Hier hört jeder Widerstreit der kleinlichen Interessen auf. Hier ist Schluss mit Lobbyismus, Interessengruppen, Vorteilen, Heuschreckentum und anderen halblegalen Aneignungsstrategien. Hier wird zusammengeschweißt und einer der Soldaten sagt, es war wunderbar, in den Momenten der Gefahr hat man funktioniert wie ein Automat. Also wie ein bewusstloses, auf rein vegetatives Niveau geschrumpftes Individuum, dessen ganzes Bewusstsein in einen einzigen Reflex zusammenschrumpft, also etwa das, was Ernst Jünger den heroischen Realismus genannt hat. Und weiterhin, der Zweibrücker versucht, seine Erinnerungen im Kameradenkreis aufzuarbeiten. Hier sind wir wie eine Familie. Hier kann man reden, hier kann man heulen unter Kameraden. Zu Hause kann man das nicht. Es fehlt hier nur das homoerotische Moment, was zu solchen Männerbünden immer gehört. Das haben sie wahrscheinlich nicht getraut, das auch noch auszusprechen hier. Ne? Aber jedenfalls wird eben in der Kaserne diese negative Aufhebung von Citoyen und Bourgeois, auf die der Souverän hintreibt, in dem genauen Maße, wie ihm sein ökonomisches Fundament, die Akkumulation um ihrer Selbstwillen entzogen wird und er genötigt ist, den gesellschaftlichen Zusammenhang der verkehrten Gesellschaft nur aus sich selbst, aus reiner Gewalt zu stiften. Und die Handlungsanweisung ist heute im Gegensatz zur Weimarer Zeit unmittelbar in der Verfassung selbst festgeschrieben. Jetzt kann man sich die Frage stellen, wer wird der neue Führer sein? Oder kann dieser Führer sich restlos in diesen Staatsapparaten aufgesaugt quasi zur Geltung bringen? Das ist eine furchtbare Diskussion, bei der ich auch nicht weiter weiß. Ich denke jedenfalls, dass die Regulierung des Notstands, der Versuch, die Ausnahme selbst noch mit den Mitteln des Rechts zu formulieren, diese Ausnahme nicht etwa harmloser macht, sondern durch den durchgeführten Schein der Identität von Legalität und Legitimität noch viel schlimmer und durchgreifender artikulieren wird, in dem Fall des kompletten Zusammenbruchs jedweder gesellschaftlichen Reproduktion, der in dieser Krise die in dieser Krise vorscheint, denn jede Krise, das wusste schon Grossmann 1929, jede Krise ist nur eine zum Vorschein gekommene Zusammenbruchstendenz des Kapitals an sich und es zeigt sich daran, dass das Ende jenes gesellschaftlichen Verhältnisses, das Marx in dem Anfang, den er seiner Kritik des Kapitals gibt, also dem antagonistisch produzierten Reichtum, der in der Form seines eigenen Gegenteils in der Ware erscheinen muss, ein Reichtum, der nicht angeeignet werden kann, sondern der jeden vom Reichtum ausschließt, der nicht über zahlungsfähiges Bedürfnis verfügt, dass diese Gesellschaft von allem Anfang an in ihren Grundkonstituenzien eine mit sich selber entzweite ist, die, wenn sie keine Versöhnung durch Revolution finden kann, eine negative Einheit im Opfer finden wird. Und der Geschäftsordnung dieser Opferung liegt im Grundgesetz unserer aller Freude in Form der freiheitlichsten, demokratischsten Grundordnung, die wir jemals haben durften, vor. Und damit erst einmal danke für eure Geduld.
Zur Diskussion einladen, Fragen, Beiträge, Nachfragen. Alles klar. Alles klar. Es gibt keine Nachfragen.
Dann möchte ich noch ein Zitat vorlesen, das ich leider vergessen habe.
Okay, dann habe ich schon die erste
Frage. Und dann lieber das lassen.
Okay,
bitte. Ja, ich habe einfache Frage und zwar zum Thema die Staatswesen, die ja untereinander konkurrieren und den einzelnen Bürger zur Selbstaufgabe für den Staat drängen. Wie kann man da dann Israel einordnen, wo das ja auch so ist, aber halt quasi für den Zweck der Selbsterhaltung? Ja? Und wie kann man das in dieses Ganze quasi, wie kann man damit dann rechnen?
Also,
das war's dann quasi.
Also, das ist natürlich ein sehr umfangreiches Thema. Ich würde es so kurz auflösen, dass ich den Zionismus als die bürgerliche Revolution der Juden bezeichnen würde, die gewissermaßen jetzt in der napoleonischen Zeit unmittelbar nach dem Jakobinismus der Gründungsphase historisch angeordnet sind und dass gewissermaßen Israel natürlich als Staat treffen auf Israel die Bestimmung einer jeden Staatlichkeit, auch die hier entwickelten, zu. Aber Israel ist als der bürgerlich-revolutionäre Staatsgründungsversuch der Juden gewissermaßen an der französischen Revolution unmittelbar dran und ist eigentlich nur ein Staat der Ungleichzeitigkeit, ein Staat der letzten bürgerlichen Revolution in einer Staatenwelt, die samt und sonders die bürgerliche Revolution längst entweder verraten oder so, wie es Deutschland getan hat, durch die Wannsee-Konferenz aufgehoben haben. Ne? Insofern würde ich hier mit dem Begriff der Ungleichzeitigkeit argumentieren. Ich würde dann diesen revolutionären Charakter der zionistischen Staatlichkeit auch damit begründen, dass ja der Zionismus nicht einfach nur so ein Nationalstaatsversuch ist, sondern eine Staatsgründung ist durch eine internationale. Also man könnte sagen, genauso wie, jetzt mal etwas ganz abgekürzt und metaphorisch gesagt, ne, genauso wie der russische Staat einmal als der Staatsgründungsversuch der kommunistischen Internationale dargestellt wurde. Ob es nun war, ist ein anderes Thema. Aber er wurde so dargestellt, als ob die Kommentaren hier ihren Staat gegründet hat. Oder so, dass die Französische Revolution ja auch nicht nur die Revolution der Franzosen gewesen ist, sondern die Revolution aller an der Aufklärung Interessierten weltweit. Dass etwa die Mainzer Jakobiner aus Deutschland ausgetreten sind und sich politisch repräsentieren ließen im französischen Nationalkonvent und da Abgeordnete hatten. Das ist also nicht, dass das Wort französische Revolution eigentlich schon falsch ist und schon nationalisierend ist. Es war die Welt, es war der Weltrevolutionsversuch der Aufklärung, so wie die Kommentaren vielleicht der Weltrevolutionsversuch des Klassenkampfes war, jetzt mal alles mit vielen Anführungszeichen gesprochen. Und genauso ist der Zionismus der Weltrevolutionsversuch gegen den Antisemitismus. Insofern fällt das von vornherein nicht ganz genau in die Definition von strikter Nationalstaatlichkeit. Und insofern kann man einerseits alle Bestimmungen von Staatlichkeit auch für den jüdischen Staat voll und ganz zugeben. Warum auch nicht? Ne? Und man kann andererseits zeigen, dass dieser Staat wie kein anderer seit dem Begriff der revolutionären Notwehr zu beschreiben wäre und damit durch seine Ungleichzeitigkeit dann doch wieder eine Ausnahme ist zu dem hier gezeigten Schema. So, vielleicht. Also dass die Staatsbegründung, dass die Begründung, die Theodor Herzl der jüdischen Staatlichkeit gibt, eine revolutionär-demokratische Begründung ist, von derselben Statur wie Robespierre die französische Revolution begründet und von derselben Statur ist wie Lenin die Diktatur des Proletariats begründet. Das sind revolutionär-bürgerliche Begründungsversuche von Staatlichkeit, wo immer gesagt wird, derjenige, der den Staat gründet, versucht, das an sich einer Situation, in das für sich eines Bewusstseins zu überführen. Er selber ist die Vermittlung, nenne es nun Wohlfahrtsausschuss oder nenne es Diktatur des Proletariats oder nenne es, wie es Theodor Herzl nennt, den Nothelfer. Negotiorium gestio, den zeitweiligen Geschäftsführer eines durch äußeren Umstände an der über seines eigenen Willen verhinderten Mündels. Also eine Erziehungsdiktatur, die aber so angelegt ist, der Idee nach, dass sie sich selber aufhebt und sich nach Maßgaben des dann Mündigen tatsächlich auch zu legitimieren vermag. Also kein Souverän der Willkür, wie er bei Karl Schmitt konzipiert wird, sondern ein Souverän, den man sich vielleicht als eine Art Lehrer vorstellen kann, wo die Dialektik von Erziehenden und Erzogenen dazu führt, dass der Erzogene den Erzieher irgendwann zur Rechenschaft ziehen darf und wird und kann. So, das ist der Inbegriff der revolutionären Erziehungsdiktatur.
Wenn du es in der Tat würde, würdest du das deswegen, oder würdest du sozusagen die Erfindung der revolutionären Diktatur des Proletariats nach dem Modell der Pariser Kommune dann sozusagen in ihrer reif affiliierten Form bei Marx, als eine durchgängig bürgerliche Transformationsform der Zerschlagungsstaat, Kommune als nicht mehr Staat im eigentlichen Sinne, das ist ein Engelswort, aber wurde von Marx auch begründet, Rücknahme der Staatsgewalt durch die Gesellschaft, Aufhebung der Entzweiung. Würdest du das dann auch, dass du ja damit auch als bürgerliche Form durch und durch kennzeichnen würdest, auch genau auf Marxens falsche Lesart und verkürzte Lesart von Hegel oder Kritik von Hegel zurückführen? Oder wie verhält sich das mit Marxens Begriff von der revolutionären Diktatur des Proletariats, die Situationisten nennen es dann konsequenter die antistaatliche revolutionäre Diktatur des Proletariats? Es geht ja um die, warum, danach knüpft sich die Frage, wie würde die Aufhebungsform von Staatlichkeit als Zerschlagung jeglicher Staatlichkeit, aber in dem Sinne, eben wie Maximilian Rebell das nachgewiesen hat, Marx als der bessere demonstrationistische Anarchist, eben als Transformationsform von Staatlichkeit gedacht, nicht als Max Stirner, der Staat muss aufhören oder so, also diese Idee, die wirklich idealistische Systemprogramm. Wie würdest du das mit der von dir erstaunlicherweise benutzten Formen der Versöhnung, Revolution als Versöhnung in deinem Schlusssatz vereinbaren?
Also erstmal würde ich mich genau auf diesen Aufsatz von diesem Maximilian Rubel, die heißt Marx als Theoretiker des Anarchismus, ist vor 10 Jahren mal in der Zeitschrift Aktion erschienen, der hat also sozusagen die anarchistischen Motive, staatskritische Motive bei Marx versammelt. Das ist ein sehr guter Aufsatz. Aber das Ganze führt irgendwie auf die Frage zurück, wie kann man im Werk von Marx diejenigen Elemente identifizieren und dann auch rauswerfen, die in eine marxistische Systemphilosophie treiben? Und wo ist hier eigentlich im Werk von Marx der subversive Materialismus? Auch die Frage kann man, auch die Frage kann man vielleicht mal schematisch einerseits so antworten, dass man sagt, Marx kommt in dem Maße dem Materialismus näher, als er sich von der durchaus idealistischen Philosophie der Selbstentfremdung und Selbstentfaltung der Arbeit entfernt und übergeht zu den Konsequenzen der Wertformanalyse. Die Frage ist ja die, ne? Und da geht es ja Marx sowohl, das ist keine Frage des frühen oder späten Marx, nicht nur, sondern es ist eine Frage danach, wie kann Marx es schaffen, in einem und demselben Band Theorien über den Mehrwert, den Ricardo zweimal zu kommentieren, indem er einmal sagt, ne, Akkumulation des Kapitals um seiner selbst willen, also automatisches Subjekt, bedeutet ja nichts anderes als Selbstentfaltung der menschlichen Gattungskräfte, also wo die Akkumulation des Kapitals unmittelbar in eine Aktion, wenn auch nur eine entfremdete, der menschlichen Gattung ersetzt, übersetzt wird und so getan wird, ne, als sei das Kapital ein anderer Ausdruck für eine Art List der Vernunft, die durch alles Elend hindurch schon automatisch die Grundlagen für was schafft. Das ist der Marx des Marxismus. Und dann wird dieselbe Stelle von Ricardo mit der Akkumulation und Aktion zum Willen noch einmal kommentiert und wird gesagt, ne, es ist, und da wird eher bakunistisch argumentiert, es ist eine ungeheure Schlechterei und es ist vollkommen unklar, ob jemals jemand irgendwann davon ein besseres Leben haben wird. Das ist der materialistische Marx, nicht der marxistische Marx. Und das hat wiederum, wie gesagt, mit der Teilung von frühem Marx, der dann Irving Fetscher und anderen Pfaffen gut gefallen hat, und dem späten Marx, der dann der wissenschaftliche Marx entweder der Althusserianer ist oder der wertkritisch von Robert Kurz, auch gar nicht so sehr viel zu tun, sondern vielleicht eher damit was zu tun, mit dem, was an Marx wirklich sich vom Frühwerk bis zum späten Werk durchhält, nämlich sein Versuch, wenn auch immer mit verschiedenen Mitteln und verschiedenen Anläufen ansetzen, den Begriff der Kritik als das Identische seines Bemühens durchzuhalten, von der Kritik an Hegel bis zur Kritik des Kapitals. Und diesen Begriff der Kritik ganz strikt und dogmatisch hegelianisch zu formulieren und ihn zu den Konsequenzen zu treiben, nämlich einerseits zu sagen, jeder Staat kann den Menschen nur als ein Rädchen im Getriebe behandeln, also das ist mit dem Begriff des Menschen nicht vereinbar, also muss der Staat weg. Und zweitens, ne, Kritik ist etwas im Gegensatz zur Theorie, das sein Wahrheitskriterium nicht im Denken hat, sondern in der Bewahrheitung der Gesellschaft. Und Bewahrheitung der Gesellschaft, jetzt nicht im Sinne von wahrem Sozialismus und anderen frühsozialistischen Spinnereien, sondern Bewahrheitung der Gesellschaft kann ja nur heißen, den Reichtum in einer Weise zu produzieren, dass er nicht in der Form seines eigenen Gegenteils, nämlich in der Form der Ware erscheinen muss, sondern dass der Reichtum in seinen zwei Dimensionen, erstens freie Zeit und zweitens Aneignung nach Bedürfnis, auch wirklich von konkreten Individuen angeeignet werden kann. Insofern wäre dieser Begriff von Reichtum, Aneignung des Überschusses in freier Zeit nach Maßgabe des Bedürfnisses und wäre die ursprüngliche kommunistische Parole, jeder nach seinen Fähigkeiten, jedem nach seinem Bedürfnis, als eine Vergesellschaftung ohne das Dritte der Vermittlung von Wert, Geld und Kapital, das wäre tatsächlich die Versöhnung der Gattung mit sich selbst als Ganzer und in all ihren einzelnen Exemplaren, nämlich insofern jeder, ne, seine gesellschaftliche Gültigkeit und Geltung, das heißt auch seine Subsistenz natürlich, seine gesellschaftliche Gültigkeit und Geltung nicht erst durch den Durchgang, durch diese repressive Vergleichung, wie sie in Geld und Recht ausgedrückt ist, erkämpfen und bewähren muss. Also eine unmittelbare gesellschaftliche Gültigkeit eines jeden einzelnen Körpers im Angesicht einerseits der objektiven Bedürfnisse des Hungers und im andererseits im Sinne des objektiven Luxus, also der freien Zeit und der Reduktion des Reiches von Notwendigkeit und Arbeit. Das ist Versöhnung im strikten Sinne, von der man auch kein theoretisches Bild entwerfen kann und kein Programm und keine Übergangsforderung. Man wird dann sehen, ne, wie die Menschen ohne Geld und ohne Recht in der Lage sind, die Reproduktion ihres Gemeinwesens, ihres ursprünglichen Gemeinwesens möglich zu machen. Wenn sie dazu nicht fähig sind, dann wird ihnen auch keine neue Marx-Lektüre helfen. Und dann wird ihnen auch kein Bakunin helfen. Also man kann diesen Zustand tatsächlich nur derart, also wie du aus Kral zitiert hast, die Kritik ist die geistige Antizipation der Revolution, in dem versucht wird, in einem historischen Moment, wo die Krise des Kapitals die Individuen von den Möglichkeiten der Selbsterhaltung ihres Körpers so radikal zu distanzieren droht, dass vielleicht die ganzen Ideologien, die den früheren Zustand gerechtfertigt haben, in sich selbst zusammenbrechen, das, was da fällt, noch ein bisschen durch die Kritik zu stoßen, damit es schneller fällt und in die richtige Richtung fällt. Und das heißt, glaube ich, im Augenblick ganz klar, dass man diese Ununterscheidbarkeit, kommt das Zitat jetzt von Goebbels oder von Lafontaine, ne, dass man an dieser Illusion, dass Geld sei nichts anderes als eine Art staatlich genehmigter Rationalisierungsschein für den Zugriff auf Gebrauchswerte, also ein Tauschmittel ohne Kapitaleigenschaft, dass man diese Geldideologien aufs Allerschärfste kritisieren muss und damit eben auch die gesamte bürgerliche Nationalökonomie, die ja vom Geld, also das hat ja Hans-Georg Backhaus zur Genüge jedem, der lesen kann, demonstriert, ne, dass die Nationalökonomie ja nicht nur nicht einmal weiß, welchen Gegenstand sie behandelt. Es gibt Nationalökonomen, die sagen dann, dieses geheimnisvolle Etwas, Zitat, eine Begründer der Bundesbank, dieses geheimnisvolle Etwas, das es macht, das etwas Wert hat, dieses geheimnisvolle Etwas müssen wir durch die Wirtschaftspolitik so reduzieren, ne, dass praktisch das Geld im Austausch der Güter im Kreislauf, auch wieder so ein organizistisches Wort, Blut, das Geld ist das Blut der Wirtschaft, solche Sachen, dass das Geld eben praktisch eine verschwindende Instanz wird. Aber dieses geheimnisvolle Etwas ist ja keineswegs einfach nur das ökonomische geheimnisvolle Etwas. Es ist ja auch das politische geheimnisvolle Etwas. Es verdoppelt sich noch einmal zu dem politischen Geheimnis. Wie kann es sein, dass allseits gesagt wird, die Gesellschaft dient der Selbsterhaltung eines jeden Einzelnen und die Konkurrenz und die unsichtbare Hand und so weiter ist das beste Mittel dazu, bla bla. Ne? Ist also eine Propaganda für Selbsterhaltung durch Konkurrenzwirtschaft gemacht wird, während gleichzeitig in dieser Gesellschaft die Selbsterhaltung in der Form des Soldaten, in dem Subjekt, das die Uniform trägt, schon ausradiert ist und in unseren Kasernen massenhaft zu Zehntausenden Individuen sind, die man nur als Untote, als lebende Tote bezeichnen kann, die eingewilligt haben in die Ermordung ihrer selbst unter der Bedingung, dass sie das möglichst lange rausziehen können durch die Ermordung möglichst vieler anderer. Ne? Ist also mit der Selbsterhaltung gewissermaßen, das gehört zu den vielen Selbstwidersprüchen dieser aberwitzigen Ordnung, ne? Dass mit der Selbsterhaltung als dem zentralen Dogma, wozu der ganze Gesellschaftskram so dienen soll, schon durch die Kaserne sinnlich und massenhaft gebrochen ist und gebrochen werden muss, weil ja die Selbsterhaltung der Körper keineswegs der Zweck ist dieser Gesellschaft, sondern der Zweck dieser Gesellschaft ist die Selbsterhaltung des Wertes durch die Akkumulation hindurch als dieser nicht ewige Kreislauf, sondern als die sich ewig höher und schneller drehende Spirale der Akkumulation. Selbst das Wort vom Kreislauf ist noch falsch. Es ist eine Spirale der Akkumulation. Und diese Widersprüche müssen jetzt, denke ich, in einem nicht politischen Sinne, also nicht wieder in einem Aufruf, wählen zu gehen, Programme zu unterstützen, Petitionen zu schreiben, den Abgeordneten anzurufen oder sogar für... Das hast du erfunden. Oder eben also zur Vertretung seiner Interessen eben chancenreiche Leserbriefe zu schreiben an die Financial Times Deutschlands oder sprachpsychologisches Text-Tuning, taktisches Argumentieren im Text. Also wenn ich höre taktisches Argumentieren im Text, fällt mir erst einmal nur die Kapitallektüre ein, wie sie etwa Wolfgang Fritz Haug bietet oder wie sie Elmar Altvater bietet oder viele von diesen akademischen Marxisten, die haben wir schon gelernt. Taktisches Argumentieren im Text, weil sie tatsächlich den Text selber überhaupt nicht lesen, sondern sie projizieren, LaFontaine hat mal richtig gesagt, dem deutschen Volk ist der Sozialdemokratismus einfach nicht auszutreiben. Und den deutschen Akademikern ist er vor allen Dingen bei der Marx-Lektüre unmöglich auszutreiben, weil die Frage, warum im ersten Satz von Kapitalband 1 der Reichtum erscheinen muss in einer Form, die das Gegenteil von Reichtum, nämlich Ausschluss ist, die Ware, das haben meines Wissens vielleicht 2 oder 3 auch sehr unbekannte und randständige Marxisten überhaupt eine Erörterung für würdig befunden. Alle anderen fangen gleich mit der Analyse der Ware an. Sie fragen nicht nach der Konstitution der Ware aus der Selbstentzweigung der Gesellschaft, sondern nehmen den Gegenstand, wie er ihnen im Schaufenster geboten wird und versuchen dann, mehr oder weniger intelligent, also entweder mehr wie nach Jarakowitz oder weniger wie Joachim Wirsch, versuchen sie dann aus der Ware, aus dieser Elementarform, in einem strikt akademischen Ableitungszusammenhang alles herauszuspinnen. Und man kann wirklich nur froh sein, dass Marx über dem Kapital gestorben ist und dass das Buch ohne Ende geblieben ist, weil das zu gewissen Überlegungen stimuliert, wie ein dem Kapitalargumentationsgang angemessenes Ende des Buches aussehen könnte, das sich nach den hegelischen Anforderungen an den Anfang am Ende wieder auf den Anfang zurückbiegt, aber nicht als Legitimation, Zerstörung, Reproduktion oder Rechtfertigung des Anfangs, sondern sich am Ende als die Zerstörung der im Anfang gesetzten Erscheinung des Reichtums in der Form seines diametralen Gegenteils niederschlägt. Das Ende jeder möglichen Kapitalkritik kann nur sein, die Zerstörung des Anfangs, mit dem Marx im Kapital anfängt. Und was du gesagt hast mit der Pariser Kommune und die Frage, ne, genauso wenig, da wirst du einer Meinung sein, denke ich mal, so wie du gesprochen hast, genauso wenig, wie wir jetzt die Banken verstaatlichen wollen, um endlich ein gemeinverträgliches Geld oder wie die SPD 2018 sagte, ein sozialistisches Geld haben können. Es kann kein sozialistisches Geld geben. Und so kann es auch keinen sozialistischen Staat geben. Das sind alles Tautologien und weiße Schimmel und Propaganda. Sondern es kann nur geben eine Abschaffung, und diese Abschaffung kann nur heißen Rücknahme der entfremdeten Formen in eine Gesellschaft, die sich selbst als der Grund dieser entfremdeten Formen begreift und die weiß, dass sie auf die Propaganda verzichten muss, dass der Staat einfach nur dem Gemeinwohl dienen muss und alles wird besser. Und das ist eine Frage, ob die Aufklärung und die Kritik diese Rücknahme der entfremdeten Gestalten in die Gesellschaft, aber in eine Gesellschaft, die genau weiß, dass die Weise, wie hier die Relation von Individuum auf Individuum in der Form des Subjekte organisiert ist, genau der Grund dafür ist, dass diese entfremdeten Gestalten überhaupt möglich sind und sich haben erheben können. Also man kann ja nicht so tun, wie es immer getan wird, ne, als sei das Subjekt eben die unschuldige Sache von der Welt, die dann von äußeren Mächten wie Geld, Kapital und Heuschrecken und so weiter bedroht wird, sondern das ist die Bedingung der Möglichkeit der Heuschrecke, ne, ist der Arbeiter am Fließband bei Opel Rüsselsheim, der jeden Tag brav, ne, seinen quasi militärisch organisierten Produktionsdienst tut. Das sind Zwillinge, das sind 2 Seiten eines des gleichen Verhältnisses und ich kann die eine Seite nicht aufheben, ohne die andere Seite aufzuheben. Wenn ich die Heuschrecke aufheben will, ohne den Arbeiter aufzuheben, dann organisiere ich eine Volksgemeinschaft oder vielmehr ich aktualisiere die in der deutschen Staatlichkeit immer schon angelegte Volksgemeinschaft. Und da fällt mir, was ich vorhin vergessen habe, ein Zitat aus einer Ausgabe des Bonner Grundgesetzes, einer Volks- und Schulausgabe von 1952, von einem Ministerialdirektor im Innenministerium geschrieben. Und der hat damals zumindest noch klar gesagt, ein Kapitel geschrieben, das hieß als Kommentar zum Grundgesetz, die Volksgemeinschaft in der Demokratie. Das meint er durchaus positiv, der Ministerialdirektor. Da heißt es hier, die innere Bereitschaft, dem Willen der Mehrheit sich unterzuordnen, setzt eine Haltung voraus, die in den demokratischen Spielregeln nicht ein Mittel sieht, sich selbst zur Macht zu bringen, sondern die Verbundenheit aller Glieder des Gemeinwesens als die wertvollste und schöpferischste Grundlage des Staatslebens erkennt. In den Verfassungsvorschriften sucht man vergeblich Vorschriften über die Volksgemeinschaft, ihre Förderung und ihr Wirken. Diese vielleicht wichtigste Seite des Staatslebens entzieht sich jeder Rechtsetzung. Jeder aber, der die Verfassung lehren und lernen will, sollte sich dieser letzten und wertvollsten Triebfeder alles staatlichen Geschehens bewusst sein, was dann genau wiederum der Deutschen Eisenbahner Zeitung von 1948-49 entspricht, wo Karl Schmidt zu Recht kommentiert und angemerkt hat, wo ist diese Bildstelle, wo er sagt, in jeder Verfassung und gerade in dieser steht vieles zwischen den Zeilen und manches ist in unsichtbarer Schrift geschrieben. Also gerade die Volksgemeinschaft, also das notwendige Fundament dieser deutschen Staatlichkeit, ist das, von dem nicht gehandelt wird, expressis verbis, was aber in der unsichtbaren Schrift und zwischen den Zeilen geschrieben wird. Und das ist, sagt Karl Schmidt in seinem Kommentar zum Grundgesetz, das ist der unbedingte Primat der politischen Einheit jenseits von Interessengruppen, Klassenkämpfen und sonst irgendwas, sondern das ist die Produktion der politischen Einheit und das ist die Reproduktion der politischen Einheit, die durch das klassenübergreifende und die Klassen in sich aufhebende Mordkollektiv des Nazifaschismus gestiftet worden ist. Die Umwandlung der Gesellschaft aus einer Klassengesellschaft, Adorno spricht ja auch von der klassenlosen Klassengesellschaft, wo die Klasse nur noch als eine objektive ökonomische Bestimmung, die keinen tätigen Volksgenossen irgendetwas angeht, existiert. Und die Klassen durch dieses gemeinsame und arbeitsteilig vollzogene Mordwerk aufgehoben sind. Das ist die zwischen den Zeilen stehende und in unsichtbarer Schrift geschriebene Grundlage dieser Verfassung, die natürlich gerade in den Krisenzeiten und in den Krisenideologien gewissermaßen wieder in den Vordergrund steht. Und der Stimulator des Ganzen ist dieser ganze große Komplex und die verschiedenen Fraktionen, die sich wieder mit der Erbrechung der Zinsknechtschaft befassen und die Frage stellen, was ist ein gerechter Zins, was ist ein gerechter Preis, die also in der falschen Form nur die Quantitätsbestimmung kritisieren, aber nicht die falsche Form selber kritisieren. Was darf ein Manager gerechterweise verdienen? Also gerecht ist, sagt die FAZ in ihrem Wirtschaftsteil, gerecht und anthropologisch gerechtfertigt ist das 50-fache eines Arbeitergehaltes, darf der Manager verdienen. Das ist das gerechte, gemeinwohlverträgliche Steigerungsquantum zum Verdacht. Aber 200-mal, das ist amerikanisch, das ist unsinnig, das ist gemeinschaftsschädlich. Ne? Also die Qualitätsfrage wird quantitativ verschoben und gewinnt aber damit diese totschlägerische Evidenz, die ja gerade das Wesen von Ideologie ausmacht. Die Aufklärung muss immer viele Worte machen, muss viel reden, muss viel trinken, muss viel Rhetorik produzieren. Die Ideologie ist das, was sich selber versteht, weil sie, genauso wie Sigmund Freud es gesagt hat, eine ihrer selbst unbewusste Form des Denkens ist. Unbewusstes Denken. Die Leute verhalten sich wirklich so, und damit komme ich wieder zum Ende, verhalten sich wirklich so, wie es einmal der große Philosoph Robert Mitchum in dem Film Out of the Past von 1947, Regie Jacques Tourneur, einmal sagt, ne, woher soll ich wissen, was ich denke, bevor ich höre, was ich sage? Und dagegen ist halt mit Worten
Vielleicht eine etwas banale Frage, aber du hast am Anfang von deinem Vortrag schon geredet, dass der Kommunismus mit den Menschen jetzt so nicht zu erreichen ist, also eine sehr negative Einschätzung. Und jetzt gerade, deswegen in deinen gerade Ausführungen hast du gesagt, dass die Krise des Kapitalismus, und das sehr tagesaktuell, finde ich, formuliert auch, sozusagen in die richtige Richtung umgestoßen werden muss, das Ganze. Und da stellt sich schon die Frage, wie du die beiden Aussagen zueinander stellst. Also es ist nicht eher die Frage, ob nur die Möglichkeit besteht, das Schlimmere zu verhindern, als wirklich die Möglichkeit des Umsturzes in die richtige Richtung.
Da wir zu keinem die Macht haben, ist die Frage entweder akademisch. Wie kann man den Leuten erklären, ne, dass der reproduktive Zusammenhalt einer Gesellschaft auch ohne Geldvermittlung möglich ist, wenn diese Leute das Geld als eine Art erweiterte Ich-Funktion und Souveränitätsfunktion begreifen. Also gerade Marx hat ja gewissermaßen, ne, die psychologische Bedeutung des Geldes für das souveräne Ich ja auch nachgewiesen. Neulich gibt es ein schönes Buch von einem gewissen Richard Breithaupt, der Ich-Effekt des Geldes, ne, wo gezeigt wird, ne, wie das Subjekt durch die Rechtsform unter einen Identitätszwang gesetzt wird, den es als Körper, der vergänglich ist und stimmungsabhängig ist, unmöglich Genüge tun kann. Das ist was, der Körper im Angesicht des Geldes und der Subjektform prinzipiell defizient ist und versucht, seine Identität quasi im Nachäffen der Geldform zu erreichen. Und zugleich ist das Geld ja als der jederzeit schlagkräftige Reichtum, die Potenz der Verfügung über alles, über im Prinzip alles, ja auch ein Inbegriff von Souveränität. Und in diesem Inbegriff von Souveränität gibt es keine Klassen mehr, sondern nur Individuen, die nach dem Grad ihrer quantitativen Verfügung über gewisse Geldsummen unterschieden sind. Aber im Begriff des Geldes liegt, solange man es hat und nicht ausgibt, die Verfügung über jeden nur möglichen Reichtumsgegenstand der Gesellschaft schlechthin, also eine Souveränität, ne, die der Souveränität des Staates, die quasi ein individualisierter Souverän in jedem Einzelnen ist. Und das knüpft natürlich, man müsste mal einen materialistischen Psychoanalytiker auftreiben, was er dazu sagen könnte, knüpft natürlich an, ne, an gewisse Formierungen des Individuums und seines Seelenhaushalts in der bürgerlichen Gesellschaft. Und ob man diese Faszination, ne, die einen von der Identitätszumutung getriebenes Individuum im Geld zu kurieren sucht, ob man diese Faszination wegreden kann, man bestimmt nicht. Es kann aber ein Zustand eintreten, wo an sich selbst diese Identifikation unmöglich wird durch die Selbstzerstörung des Kapitals, auch in seiner Geldform. Die ist ja historisch nur bislang leider nur aufgetreten in der Form der Inflation. Wer einmal Inflationsgeld gesehen hat bei seinen Großeltern etwa, da ist dann 1000 Reichsmark, da ist Stempel drauf, Notgeld statt Magdeburg 5 Millionen. Ne? Also die Identitätsvermutung, die ins Geld projiziert worden ist, wurde durch die Inflation massenhaft dementiert. Das Geld war nicht der identische Wertmaßstab, der qua Gold jeder Inflationierung entzogen war. Aber was geschah? Es geschah die Flucht gewissermaßen aus der Ökonomie in den Souverän hinein, ne, und dessen Versprechen einer Währung, ne, die definitiv diesen identischen Wertmaßstab garantiert. Wie die Nazis dann sagten, die Deckung des Geldes nicht durch Gold, sondern durch die Volkskraft der Arbeit. Ja? Und dass die Leute aus dem ökonomischen Elend in das politische Elend flüchten, aber in dem politischen Elend nur eine andere, nur das ökonomische Elend in anderer Potenz noch einmal finden. Das ist eben dieses System des der bürgerlichen Gesellschaft, wo Kapital und Staat nicht erstes und zweites sind, sondern die Verdoppelung eines Entfremdungszusammenhangs selbst sind. Und natürlich ist dann die grundlegende Illusion diejenige, der Staat sei, weil er sich über das allgemeine gleiche Wahlrecht zumindest legitimiert, der Staat sei nichts anderes als ein einziger Willenszusammenhang. Als sei die Rechtsform nicht eine ähnliche Zwangszumutung wie die Geldform. Also man müsste nicht nur die Geldillusion zerstören kritisch, sondern müsste eben auch die Staatsillusion zerstören, dass der Staat etwas gegen die Krise überhaupt nur tun kann, was ja schon die erste große Illusion ist. Ist ja nicht so, dass das Geld des Kapitals, dass das Geld des Souveräns das Kapital irgendwie heilen könnte. Der Staat gibt das Geld ja nicht in der Kapitalfunktion aus und kann es auch gar nicht ausgeben. Der Staat gibt das Geld aus in der Funktion eines Zahlungsmittels, nicht in der Funktion von Geldkapital. Das ist schon die erste Illusion, der Staat könne überhaupt von der Form seiner Staatlichkeit her eine Geldpolitik treiben, die eine fundamentale Kapitalkrise ebenso fundamental kuriert. Aber indem das geglaubt wird, beginnt ein systematischer Aufschaukelungsprozess, ein Wettbewerb der politischen Parteien darum, wer dieser Staatsillusion am nächsten zu kommen scheint. Und da hilft dann eigentlich nur, dass man immer wieder den Ollen Marx zitiert, diesmal sogar aus den Frühschriften, die eben auch nicht so eindeutig sind, wie man das oft sehen möchte, wo er sagt, sinngemäß, wo es verschiedene Parteien gibt, erblickt jede Partei den Grund allen Übels nur darin, dass statt ihrer ihr Widerpart am Staatsbruder ist und nicht im Wesen des Staates selbst. Also der politische Pluralismus, das Spiegelspiel der Politik zwischen links und rechts, der politische Pluralismus ist eine, sagt Marx, eine Enthematisierung des Wesens des Staates selber, der das Unwesen ist der Herrschaft von Menschen über Menschen, und eine Ersetzung des eigentlichen Themas, nämlich Unwesen des Staates, durch die Frage, wer darf diesem Unwesen politisch als Regierung vorstehen. Das ist der Dethematisierungseffekt des politischen Pluralismus, den man zwar benennen kann. Man kann natürlich mit Johannes Agnoli zu Recht sagen, die verschiedenen politischen Parteien sind de facto nur Fraktionen einer noch nicht sichtbar gewordenen Einheitsstaatspartei. Das kann man bestimmt mit gutem Grund sagen. Man kann natürlich in der Parteienkonkurrenz die Momente finden, wie die Souveränität reproduziert wird durch die Konkurrenz hindurch. Aber das sind alles derart langwierige Erklärungen, die niemals die unmittelbare Evidenz erringen, die Ideologie eben zu bieten hat. Und wenn es den Leuten nicht wie Schuppen selber von den Augen fällt und wenn nicht doch noch eine Restvernunft, eine spontane Restvernunft, die auch verallgemeinerungsfähig in ihnen selber ist, ich wüsste zwar nicht wo, aber man darf sie nie ausschließen, und wenn das durch die Krise nicht irgendwie freigesetzt wird, dann hilft auch alles andere nichts.
Ich habe noch eine Frage zum Anfang. Eine Ausführung zur Kritik der hegelischen Rechtsphilosophie. Ich habe selber einmal vor ein paar Jahren die hegelische Rechtsphilosophie gelesen und habe die Grundlagen des Rechts von Hegel jetzt selber nicht gelesen. Und von daher selber das jetzt wieder belegen, noch widersprechen, was Marx davon gelesen hat. Was mich allerdings gewundert hat an der Ausführung, ist, sofern wie ich Marx jetzt verstanden habe und Erinnerung habe, macht Marx ja gerade den Unterschied auf zwischen dem Staat, der nach Hegel, und da führt er schon Zitate an, eben die Repräsentanz der allgemeinen Vernunft ist, und den Staatsbürgern, die der Staat da Kraft seiner tollen Vernunft und da er eben Repräsentant des Weltgeistes ist, eben deklinieren kann. Und da ist diesen Unterschied gibt, vor Marx dann, dass es eben nicht so ist, dass die Vernunft tatsächlich in den verstandenen Raum wäre, sondern dass es eine Trennung gibt zwischen den beiden. Das war ja auch der Punkt, den du jetzt bei Hegel angeführt hast, möglich, dass das jetzt bei Hegel auch, dass Hegel das auch feststellt, und das ist ein bisschen komisch, was Marx da macht. Aber Marx formuliert dann ja eben, da die Vernunft nicht bei den Menschen ist, müsste es eben zur Aufhebung des Staates kommen, durch die Menschen selber, dass der Staat nicht mehr ist. So habe ich das Ende jedenfalls verstanden. Und was mich jetzt wundert, ist, dass du sagst, das hätte nun Hegel postuliert, der ja selber sozusagen Staatsphilosoph war und dem ich das jetzt normalerweise nicht zuordnen würde. Und von daher würde ich gerne wissen, was Hegel denn da genau sagt, wie Hegel das postuliert mit der Auflösung des Staates, ob er das konkretisiert und ob du dieses Moment bei Marx jetzt nicht so gesehen hast.
Also ganz kann ich dir, ganz habe ich nicht verstanden, was du jetzt gesagt hast, ne? Weil man, erstmal halten wir fest, Marx hat den ursprünglichen Plan des Kapital, wo er ein Buch über den Weltmarkt, ein Buch über den Staat schreiben wollte, nicht geschrieben. Ne? Hätte er ein Buch über den Weltmarkt geschrieben, ne, hätte er das Buch über den Weltmarkt nur dann schreiben können, wenn er diese von ihm in der ersten Regellektüre nicht kritisierten Kapitel über das Verhältnis der Staaten nach außen, also der Weltpolitik, der Aktion von Staat auf Staat, auch mit aufgegriffen hätte. Hätte er aufgreifen müssen. So hat er nur behandelt das Verhältnis einer Gesellschaft zu ihrem Staat, einer bürgerlichen Gesellschaft zu ihrem Staatsausdruck. Und in diesem Verhältnis Staat und Binnengesellschaft spielt die komplette marxistische Staatstheorie, so wie sie dann nachher Dogma geworden ist. Und was ich, das Einzige, was ich jetzt sagen wollte, war, dass der Vorwurf, den Marx Hegel macht, falsch ist, weil Hegel allerdings eine Form der Vermittlung von Bourgeois, von egoistischen Wirtschaftsmenschen und altruistischen Staatsbürger angibt, die Marx komplett überliest, nämlich die Form des Soldaten. Und dass Hegel da vom Staat auf den Staat eine viel negativere Perspektive wirft, als der Marx von 1840-42 das wahrzunehmen vermag. Inwieweit jetzt Hegel in dem Staat eine auf Erden präsente Vernunft gesehen hat und inwieweit jetzt Hegel wirklich der preußische Staatsphilosoph war, der er selber teilweise hat werden wollen, ist ein weites Feld. Jedenfalls ist sicher, dass der historische Prozess erst in der Weltgeschichte, die das Weltgericht ist, wie es am Ende der Rechtsphilosophie heißt, wirklich zur Geltung kommt und die Weltgeschichte, die Konkurrenz der verschiedenen Staaten untereinander, der Krieg, die Form ist, durch die die Versöhnung in äußerster Negativität hindurchgehen muss, historisch hindurchgehen wird, bevor diese Vernunft, sagt Hegel, gesellschaftlich aneignbar ist, nämlich in dem Weltgericht, wo abstraktes Urteil der Vernunft und konkrete Bedürfnisse der Individuen in eines fallen. Ja? Und dann wird praktisch gesagt, das, was in einer Gesellschaft der Markt, die Marktkonkurrenz ist, der Kampf aller gegen aller, und was dann nach der liberalen Ideologie zur allgemeinen Versorgung mit notwendigen Gütern führt, das ist der Weltpolitik, die Konkurrenz der Staaten miteinander, der Krieg der Staaten untereinander, und in diesem allgemeinen Konkurrenzverhältnis wird das, was am Staat zufällig ist, von dem, was am Staat notwendig und vernünftig ist, in jedem einzelnen Staat im historischen Prozess herausprozessiert und kann am Schluss, und dann kommt er wieder auf diese Versöhnungsutopie seiner ganz frühen Schrift, am Schluss wird das Vernünftige am Staat sein, dass er aufhören muss, weil er dem Begriff des Menschen widerspricht, und zwar einem Begriff des Menschen, den sich die konkreten Individuen auch wirklich praktisch in ihrem Alltagsleben angeeignet haben. Und damit den Staat, dann wird der Staat abgeschafft und nicht aufgehoben. Er wird abgeschafft, indem er für nicht weiter nötig in einem unentfremdeten Zustand erklärt wird. Und dann wird sich die Reproduktion der Gesellschaft staatslose, geldlose und kapitallose Formen der Vermittlung finden müssen. Und insofern kann man dafür nur das Wort Versöhnung nennen oder nehmen oder eben noch besser eben die kommunistische Formulierung als Prinzip einer herrschaftsfreien sozialen Synthesis, jeder nach seinen Fähigkeiten, jedem nach seinen Bedürfnissen und den Bedürfnisbegriff in Differenz zum Frühsozialismus ohne jede objektive Anthropologie und ohne irgendein Organ, das ein Wesen des Menschen gegen den Schein der Menschlichkeit durchzusetzen vermag. Also keine Anthropologie, keine objektive Bedürfnislehre, sondern eine subjektive Bedürfnislehre, die sich insofern gesellschaftlich synthetisierend auswirkt, als in einer objektiven Fähigkeitslehre korrespondiert. Jeder nach seinen Fähigkeiten. Und dann wird ein Prinzip von sozialer Synthesis denkbar und möglich, ne, das ohne die Negativität dieser ganzen Vermittlungen funktionieren kann. Und die Krise ist insofern das systematische Gegenstück zur Kritik, ne, weil die Krise eben zeigt, dass die Reproduktion der Gesellschaft in diesen Formen an ihre Grenzen stößt. Und das ist stimmt, wenn Marx im Kapitalband 3 in der Krisentheorie sagt, die wahre Schranke des Kapitals ist es selber. Die Gesellschaft geht in der Form des Kapitals mit Notwendigkeit zugrunde. Und dann tauchen Gesellschaftsformen auf, wie der Nazifaschismus, die dann ganz neue Formen von mörderischer Vergesellschaftung einführen, die von Marx her und von der Französischen Revolution her erstmal vollkommen undenkbar erscheinen. Dann wird die Gesellschaft im Zustand ihrer Zerstörung gleichwohl fortgesetzt. Und das sind halt Formen, die kann man sich nicht ausdenken. Und die Kapitulation des Marxismus 33 vor Hitler hat neben vielen, vielen Gründen, die man kritisieren kann und rekonstruieren kann, auch eben den, dass sich so etwas tatsächlich niemand in seinen schlimmsten Fantasien hat vorstellen können, schon gar nicht eine Linke, die nicht sah, dass in der Form des Soldaten das Selbstopfer gegen die Selbsterhaltung immer schon präsent war. Wie man will, also mit ihrem Antimilitarismus vielleicht auch nur kokettiert hat.
Könntest du deine Kritik an Gerhard Scheidt und dem Behemoth Leviathan nochmal was konkretisieren, das
ist ganz verstanden. Darauf bin ich nicht so richtig vorbereitet. Ich wollte halt nur sagen, dass es gibt eine umfangreiche Diskussion, die auch ausgelöst worden ist von dem Buch von Franz Neumann über den Behemoth. Inwieweit kann man überhaupt noch sagen, dass der Nazifaschismus ein System der Staatlichkeit ist, ne? Oder nicht vielmehr ein Unstaat oder Antistaat, der zwar aus der Logik der Staatlichkeit hervorgeht, aber was ganz Neues präsentiert. Das ist so die Diskussion, um die es dann in ganz groben geht. Und ich denke halt, dass in dem Gegensatz Leviathan-Behemoth, ne, so wie Scheidt darstellt, wo ich natürlich vieles sehr plausibel finde, wird nicht ganz erklärt das Bild mit dem allgemeinen Menschen. Also dieses Bild auf dem Umschlagblatt der historischen Ausgabe, der Souverän mit Zepter und Krone, was weiß ich, und erst als einen Menschenteppich geflickt. Er ist der allgemeine Mensch wiederum als ein konkreter, individueller Mensch. Dieses Bild und diese Metapher, die aber eine Wirklichkeit ausdrückt, wird, finde ich, nicht konsequent genug auf diesen Begriff der unmittelbaren Austauschbarkeit, so wie ja Marx, wie wir von Marx in der Wertformanalyse dargelegt wird, nicht konsequent genug rückbezogen. Und darum kann auch die Auflösungsform des Staatsapparats der Gewaltenteilung in dieses Prinzip dynamischer Endlosherrschaft, die sich wahnsinnig globalisiert, die nichts außen vor lassen will und alles in sich vernichten will, ne, kann auch dieses Prinzip noch in der Negativität nicht an diese strikt genug an diese Vergesellschaftungsformen von Kapital und Staat zurückgebunden werden. So wollte ich das vielleicht angedeutet haben.
Fehlt da dem Behemoth quasi immer der Führer? Also du hast ja den Hitler ins Spiel gebracht, so als den idealen Gesamtdeutschen. Ja. Braucht es den quasi? Also kann man den Behemoth ohne den nicht denken, oder?
Ich denke, dass also das ist also die klassische Definition des Souveräns, ne, die Jean Baudin im 17. Jahrhundert gebracht hat. Das heißt, Souverän ist derjenige, der die letzte Entscheidung hat und der sich nicht selbst zu widersprechen vermag. Oder dem niemand diesen Widerspruch und Anspruch auf Geltung wirklich nachzuweisen vermag, weil er die letzte Instanz ist. Und diese Widerspruch oder das im Jenseits der Widersprüche stehen, das deutet eine zirkuläre Struktur von Selbstbegründung an, die irgendwie mit der Selbstbegründung des automatischen Subjekts als Kapital zusammenhängt. Und der Zusammenhang, ne, der wird bei Scheidt, ne, finde ich, nicht strikt genug ausgeführt und deswegen kommt er eher in so eine These in Richtung wie, naja, war der Nazifaschismus eine Polykratie, wo dann schon die Theorie des Rackets und der Bande im Hintergrund ist, ne, und praktisch der einheitliche Souverän aufgelöst wird in die konkurrierenden Apparate und Seilschaften des Nazifaschismus. Fangen wir mal andersrum. Kann man die These aufstellen, das wäre es Johann Georg Elser im November 1939 gelungen, Hitler zu ermorden? Dann würde ich sagen, dann wäre der Nazifaschismus in sich selber zusammengefallen und es wäre unmöglich gewesen, dass irgendeine Person, sei es nun Goebbels oder Göring oder irgendein anderer, ne, diese Dynamik der Vernichtung hätte entfesseln können. Das System wäre auf eine extrem autoritäre Diktatur der antisemitischen Diskriminierung und Vertreibung, aber nicht der Vernichtung zurückgefallen. Ne? Es hätte diesen globalisierenden, wahnhaft die Juden im letzten Winkel der Erde und überall aufsuchenden und verfolgenden verloren. Elser hätte in Gestalt Hitlers den Souverän ermordet und dann hätte in der Konkurrenz der Staatsapparate um die Diktatur der stärkere Staatsapparat die Macht übernommen, wie es ja in gewissen militärischen Verschwörungsplänen vor 1939 im Umkreis der Reichswehrführung schon ausgedacht war. Die aber hatten natürlich niemals den Mut und niemals die Courage, die Johann Georg Elser hatte. Ne? Die Person Hitlers, ne, ist nicht nur, wie du zu Recht gesagt hast, der praktische Durchschnittsdeutsche. Ne? Er ist sozusagen der in einem Körper dargestellte allgemeine Deutsche. Und ich finde, es gibt einen Psychoanalytiker, Walter C. Langer, der ist auch 38 und mit knapper Not nach USA entkommen. Der hat dann auch im Auftrag des CIA eine Fernpsychoanalyse von Hitler erstellt, das Hitler-Psychogramm, wo er eben der Politik in Amerika Tipps geben sollte, was würde Hitler in bestimmten Extremsituationen tun. Da hat er den Selbstmord Hitlers unter anderem prognostiziert. Ne? Eine sehr kluge Analyse, wenn auch nur eben eine Fernanalyse. Der Patient hatte ja kein Krankheitsgefühl, dass ich ihn in Analyse hätte treiben können. Und da zeigt er, wie praktisch, ne, von der ganzen psychischen Konfiguration Hitlers, ne, diese Darstellung der allgemeinen deutschen Kollektivneurose und Psychose in einer Person, ne, als durchgeführte Pathologie, die sich für schrecklich gesund hält, gelungen ist. Und dann muss man halt sich fragen, was ist da mit solchen Thesen wie die von dem Mitchellis mit der Unfähigkeit zu trauern. Ne? Also es hat ja tatsächlich keiner getrauert. Und sie waren aber auch nicht unfähig zu trauen, sie wollten gar nicht, und sie spürten diesen Mangel nicht, ne, weil sie schon glücklich waren, dass ihnen der Herrgott auf Erden, der Souverän, wenigstens einmal im Leben erschienen ist. Und davon zehren sie und das tradieren sie in der Form von, von Familienkolportagen in den Formen ihrer Staats- und Gesellschaftsinstitutionen. Das kolportieren sie. Und der einzige Grund, dass es in dieser Bankkrise nicht zu einem Bankrun kommt, ist das Vertrauen in diese Faschismusfähigkeit ihres Staates, das Vertrauen darin, dass schon wieder ein solcher Souverän, das ist ja, Deutschland ist ja voll von solchen Märchen, das Kyffhäuser-Märchen ist ja ein solches Märchen, wo nach der Kaiser Barbarossa in Thüringen im Kyffhäuser sitzt, der Bart wächst ihm langsam rot aus dem Felsen raus, und in der Stunde der großen Not kommt er wieder. Und das Kyffhäuser-Denkmal das Kyffhäuser-Denkmal in Thüringen gehört jetzt auch endlich wieder dem Deutschen Kyffhäuser-Bund, was genauso eine militaristische Vereinigung ist, wie der Stahlhelm früher war, und wie die pflegen das jetzt und düngen den Kaiser und warten, dass sein Bart wächst. Also diese Rettungsmythen sind in der deutschen Geschichte in vielfältiger Form präsent, und Hitler hat das eben alles mit einer Geschichtspolitik, würde man heute sagen, auf sich irgendwie konzentriert und in sich kondensiert. Und es ist eben diese Bilder, wenn man eben sieht, wie die österreichischen Jungfrauen beim Einzug Hitlers in Wien hysterische Weinkrämpfe kriegen, die sind nicht gestellt. Das ist ein öffentliches kathartisches Erlebnis, wo es den Deutschen wie Schuppen von den Augen fiel, dass dieser der Erlöser ist, der Vermittler zwischen dem Elend und dem deutschen Himmelreich, zwischen der furchtbaren Krisen und den 1000 Jahren der Krisenfreiheit. Und an diesen 1000 Jahren fehlen noch 988 Jahre, um die wir uns nicht betrügen lassen wollen als Deutsche. Das ist, glaube ich, in der Kollektivität immer noch so das, was mitschwingt. Es fehlen 988 Jahre an dem Versprechen, das Hitler uns gegeben hat. Insofern war er auch ein kleiner Betrüger, der Gefreite aus Braunau. Aber in seinem Testament, das er uns hinterlassen hat, im April 1945 im Führerbunker, heißt es ganz klar, die Deutschen werden erkennen, dass der Kampf gegen das internationale Judentum der bleibende Auftrag ist, den ich den Deutschen vermache, und diesen Auftrag führen sie ja in ihren Aversionen und in ihrem Hass auf Israel bis heute durch und suchen nach ihrer Gelegenheit, das Programm der NSDAP zu einem Ende zu führen. Und da heißt es eben, und das ist eben der doppelte Auftrag des Nazifaschismus, schon im Programm der NSDAP von 1920, Bekämpfung des Judentums außerhalb uns und in uns selber. Das ist eine komische Formulierung für einen antisemitischen Nazi. Es wird dazu aufgefordert, im Programm der SDAP den Juden in uns zu bekämpfen. Das heißt aber nur, dass das Jüdische ja als Rasse vollkommen falsch gefasst ist, auch bei den Nazis, sondern das Judentum ist eine dem Deutschen widersprechende Funktionalisierung des Körpers zu anderen Zwecken als zur Arbeit und Herrschaft, vielleicht zur Lust. Und das Bekämpfen des Juden in uns meint eben, dass wir von der Bestimmung Deutsche nur in einem geografischen Sinne zu sein, zur Bestimmung Deutsche in einem ontologischen, essentiellen Sinne zu werden, also Deutsche machen, Deutsche produzieren, dass dieses Programm das bleibende Programm ist. Und wenn man jetzt so mal so ein bisschen Nazi-Broschüren durchblättert, aus den späten 30er Jahren, aus der frühen Kriegszeit, die Broschüren heißen dann das Wunder der festen Preise, krisenfreie Wirtschaft, so Broschürchen von der Deutschen Arbeitsfront mit genau den Titeln bedruckt, nach denen sich heute alle als Programm gewissermaßen sehnen, krisenfreie Wirtschaft, das Wunder der festen Preise. Also das ist diese Verheißung eines Geldgebrauchs ohne Kapitalkrisen sich einzuhandeln, dass die natürlich in der Geldideologie als objektiver Nationalsozialismus gewissermaßen implizit ist.
Nochmal zurück zu dem souveränen Führer als das Ganze zusammenbringende in Person. bei denen, die heute antreten, das Erbe wirklich, also real zu verwalten und es durchzuführen, also diese ganzen Machtbanden, die Gatten noch nicht einmal staatlich organisiert sind, also denke, Hamas und Hezbollah, wenn Israelis gelungen wäre, den Hassan Nasrallah in seinem Bunker zu erwischen, dann wäre zum Beispiel nicht das gleiche eingetreten, was passiert wäre, wenn Hitler damals totgeschossen worden wäre. Die Hezbollah würde heute noch genauso funktionieren ohne Nasrallah. Das gleiche gilt ja noch in der viel stärkeren Form für die Hamas. Und selbst im staatlichen Verein Iran wäre es ziemlich wurscht, wen man davon erwischt. Die funktionieren tatsächlich also ohne diesen Führer. Die funktionieren relativ effizient, finde ich. Also ich meine, das ist was mir persönlich über den Kopf zerbrechen macht. Also ich meine, im Falle vom Nationalsozialismus kann ich das im Nachhinein fassen. Hilft mir relativ wenig, wenn ich die jetzige Situation angucke und die Krisenlösungsstrategie wird wohl nicht sein, dass die Bundesrepublik Deutschland wäre durchaus möglich, aber die wäre heute überhaupt nicht mehr persönlich fatal für mich, aber nicht für das Weltgeschehen. Fatal ist im Augenblick meiner Meinung nach zumindest ich habe den Begriff nicht wirklich dafür. Islamfaschismus ist ziemlich kurz zu fragen. Und da ist genau dieses Phänomen eben. Also zum einen die nicht vorhandene Staatlichkeit, zum anderen die nicht vorhandene Führerfigur. Und das ist ja genau das, wo die Scheidesdiskussion vorher angefangen hat. Das war ja der Versuch, das zu fassen. Ich glaube auch, dass es nicht richtig gefasst ist. Aber es ist für mich ein ernsthaftes Problem, das anzubieten wäre. Und von der ganz konkreten, also da wäre nämlich genau der Punkt, was macht jemand, der sich lustig macht über diese Pro-Israel Unterschriften-Sammelaktion und wirklich was tun mag. Das wäre dann also die Frage, wo da die Kritik käme.
Ich trete davon nicht zurück, weil ich finde, dass wir tatsächlich
Ich meine, es ist halt der Versuch, aus der Israel-Solidarität eine Politik zu machen, wie einen beliebigen Lobbyismus. Ne?
Das will ich überhaupt nicht. Das ist
ich fand das total gut, wie du das Spiel diskutiert hast. Ich denke, man muss vielleicht nochmal mit dem Islamfaschismus. Und da bin ich schlichtweg nicht kompetent, dazu kann ich nichts so sagen. Ich denke halt nur, dass man vielleicht dieses Thema mit der Staatskritik nochmal auf die Gestalt des deutschen Antizionismus zurückbinden muss. Und das ist ja, ob man nun den Nazi Klaus Nordbruch liest, ne, oder den Linksparteiler Norman Pech, alle bestreiten ja immer, dass Antizionismus Antisemitismus sei. Dagegen gibt es natürlich noch und nöcher gute Argumente, dass es eben doch so ist, ne. Aber ich finde, das schlagendste Argument, das man darauf ziehen muss, ist eigentlich die, dass gerade in Deutschland der Antisemitismus von Anfang an nur Antisemitismus sein konnte, indem er zugleich auch Antizionismus war, weil der Antisemitismus historischerweise immer so die eher ökonomischen oder sexualpathologischen Vorwände des Judenhasses versammelt und der Antizionismus die Vorwände des Judenhasses, die mit der Staatlichkeit zu tun haben. Der Antizionismus ist das explizit Staatlichkeitsargument des Judenhasses. Hitler hat in der ersten überlieferten Rede gegen die Juden im Hochbauhaus August 1920 gehalten. Das ist die erste überlieferte Rede von ihm, die hat 20 Druckseiten. Von den 20 Druckseiten behandeln sich 10 Druckseiten mit dem Thema raffendes und schaffendes Kapital. Soweit alles klar. Und dann kommen 10 Druckseiten, die behandeln den Zionismus und Palästina und sagen, niemals werden die Juden in Palästina einen Staat aufbauen können, weil ein Volk, das nur rafft und nicht schafft, kann auch keinen organischen Staat bekommen. Sie wollen nur einen Vorwand haben ihrer internationalen wörtlichen Weltbegaunerei. Die Juden sind unfähig zum Staat. Und sie am Staat interessiert sie nur das Mechanische und nie das Organische. Also der organische Volksstaat, nein, Sie sind im liberalen Wahn verfallen von wegen One Man, One Vote, als würde sich der Staatswille aus einer mathematischen Summe ergeben. Aber ein Wille ist doch mehr als eine Summe. Das ist ein ganz altes Argument der romantischen, reaktionären Kritik an der Französischen Revolution und am englischen Liberalismus in Deutschland. Das kommt von Adam Müller, das kommt von Fichte. Ne? Und Fichte bringt das Argument mit dem mechanischen, dem organischen Staat auf denselben Seiten, wo er schreibt, er möchte den Juden einen anderen Kopf aufsetzen. Was ja recht bekannt ist, dieses Zitat. Ne? Die Juden quasi entjudaisieren und sie germanisieren. Ne? Also das Staatsmotiv oder die Staatlichkeitsseite des Antisemitismus hat sich immer schon als Antizionismus ausgesprochen, nachweislich dieser allerersten Rede, in der sich Hitler 1920 einschlägig geäußert hat, wo er eben das Staatsprojekt in Palästina benörgelt. Und die Nazis haben immer, vor allen Dingen Alfred Rosenberg, haben die ganzen 20er Jahre den Staatsgründungsversuch des Jeschuf kommentiert. Ne? Rosenberg hat nachher seine Kommentare aus dem Völkischen Beobachter in einer Schrift zusammengefasst, dessen Titel so merkwürdig ist, dass ich denke, nur wer diesen merkwürdigen Titel erklären kann, versteht, was das Staatsmoment am Antizionismus ist. Das Buch heißt Der staatsfeindliche Zionismus. Diesen Titel, der staatsfeindliche Zionismus, diesen Titel trägt Rosenbergs gesammelte Aufsätze aus dem Völkischen Beobachter. Also ich meine, wie kann man den Zionismus, der nun wirklich ein konstruktives Staatsbegründungsunternehmen ist, eine Staatsfeindlichkeit anhexen wollen? Wenn man das erklären kann, dann kann man erklären, warum der Antizionismus mit Notwendigkeit nur eine andere, nämlich politische, auf Staatlichkeit bezogene Darreichungsform des Antisemitismus ist. Und um diese Sache drücken sich die einschlägigen Schreiberlinge natürlich systematisch drumherum. Ne? Also man kann in diesen ganzen Darlegungen, jetzt, ob sie von Moshe Zuckermann kommen, ob sie von Klaus Nordbruck kommen, ob sie von Norman Pech kommen oder wie die ganzen Agenten alle heißen, ne? Auf diese Quellen, die man ihnen schon genannt hat, lassen sie sich niemals ein, ne? Weil sie natürlich dieses deutsche Gutmenschentum, wo nur der Wille zählt, aber niemals die Formulierung, diese deutsche Innerlichkeit, durch um jeden Preis erhalten wollen. Ne? Und deswegen ist am ganzen Anfang dieser Ableugnung, dass Antizionismus auch Antisemitismus ist, ne? Eine Art Antifaschismus in Anführungszeichen, der sich weigert, ne? Wirklich mal eine kritische Lektüre von Hitler durchzuführen. Das Ganze wird abgetan als Parteipropaganda und nicht als objektive Ideologie deutscher Staatlichkeit. Man kann ja, wenn etwa Hitler, vielleicht nochmal als Beispiel, in Mein Kampf schreibt, ne? Zitat, es muss eine größere Ehre sein, als straßenfähiger Bürger dieses Reiches zu sein, als König in einem fremden Staat. Lieber ein straßenfähiger in Deutschland, als ein König in einem fremden Staat, das sei der Inbegriff der Volksgemeinschaft. Dieses egalitäre Versprechen, dieses Versprechen einer falschen Egalität, einer repressiven Vergleichung, das ist es ja, ne, was die Judenhasser so magnetisch anzieht. Ne? Denn die falsche Vergleichung, die repressive Vergleichung als Volksgenosse vermag es doch immerhin, so denken sie und so haben sie es ja auch nach 33 jahrelang bestätigt bekommen, garantiert ihnen zumindest die Krisenenthobenheit ihrer Körper, ihre Selbsterhaltung im Kollektiv. Und der Zusammenhang muss aufgezeigt werden und insofern, ne, denke ich, dass so eine Kritik oder des Zusammenhangs von Kapital und Souveränität und den falschen Aufhebungsweisen unmittelbar auch eine Relevanz hat, erklären zu können, wie kann ein Nazi ein Buch schreiben, der staatsfeindliche Zionismus. Wer das erklären kann, hat diesen Antizionisten ihr zentrales Argument, denke ich, hoffe ich wenigstens, weggenommen.
Die Antizionisten scheißen auf den Staat. Die haben keine, die wollen keinen, sind nicht stark.
Scheißen die auf den Staat oder wollen sie den starken, wirklichen Ausdruck der Volkssouveränität?
Den wollen die als Umme. Das ist halt was anderes.
Du bist jetzt schon wieder bei den
Israelis. Ja, ja, das andere kann ich mir alles erklären. In dem Fall setzt es aus und das ist wesentlich brisanter. Und genau die Erklärung im Staat funktioniert halt in dem Fall nicht mehr. Das ist genau das, wo bei mir jedenfalls das Verständnis aufhört. Also die Möglichkeit einer Analyse.
Gibt noch eine Frage?
Ich glaube, Marcuse ist in seinem Buch Vernunft und Revolution der Sache näher gekommen, als er auf Karl Schmidts Appell an die Nazis hinwies, sie sollten sich gar nicht am hegelischen Staatsbegriff irgendwie versuchen, weil der Volksstaat, die Volksstaatsvorstellung des NS eben unvereinbar ist mit der Vernunftstaatsvorstellung Hegels. Ich glaube, das geht ziemlich an den Nerv der Sache, dass also durchaus hier zwei Staatsbegriffe da sind. Das Problem dieser sehr anregende Vortrag aufgeworfen hat, eben genau das Identische und das Nicht-Identische von diesen beiden Staatsvorstellungen als Bürgerlichen zu erklären. In dem Zusammenhang bedauere ich etwas, dass diesmal noch nicht so entfaltet werden konnte, diesen Volksstaatsbegriff, der eben auch so eine Art, ich sage mal, böse Schnittmengen zwischen der nationalsozialistischen völkischen Offenvölkerung und der kathedersozialistisch bis, also sozialdemokratischen immer einfach, bis zu diesem Radikalreformismus heute, das ist diese Volksstaatsvorstellung, die wir genau in diesem sagten Gutmenschen Antizionismus jetzt mächtig Urstand feiert und das Untersuchungsprogramm auch ist, wie sich das bis in weitere Entwicklung des ethnischen Antisemitismus in den Staatsbildungsformen säkularer und islamistischer Art und so weiter dann fortsetzt und mit Racketsbildung vereinbart. Das ist einfach ein riesen Untersuchungsprogramm. In dem Zusammenhang haben wir noch das Stichwort des Reichs. Das ist eine geradezu deutsche Religion, Lagarde und so weiter. Das Reich hängt ja damit zusammen. Das heißt, die Ausbreitung des Deutschtums im Ausland, das war ja dieser Exponent des Deutschtums im Ausland, nicht irgend so ein Ornament im Nazi-Regime. Das ist also dieses volksstaatlich-völkische am deutschen Wesen, soll aber die Welt auch gelesen als Rekonstitution des Reiches. Das sind Sachen, die als Untersuchungsprogramm hier sicherlich aufgeworben worden sind, aber vielleicht noch etwas hätte.
Dazu zwei Anmerkungen. Also das eine ist also zu der Frage Sozialdemokratie und Volksgemeinschaft. Gibt es im Sagra-Verlag das Buch von Willy Huhn, Der Etatismus der Sozialdemokratie zur Vorgeschichte des Nazifaschismus, wo gezeigt wird, wie die SPD 1914-18 im großen Burgfrieden die Partei, die zum ersten Mal anfängt, von der Volksgemeinschaft zu sprechen. Das wird in diesem Buch die Länge und die Breite entwickelt. Das andere, was auch interessant ist, was war es eigentlich, was SPD und Gewerkschaften an den Notstandsgesetzen 68 auszusetzen hatten, als zuerst Kritiker der Notstandsgesetze 68? Und was haben sie für einen Paragrafen noch reingebracht in das Notstandsgesetz, damit sie ihm auch zustimmen konnten? Der Paragraf heißt hier, Artikel 9 Absatz 3, Maßnahmen der Notstandsgesetzgebung dürfen sich nicht gegen Arbeitskämpfe richten, die zur Wahrung und Förderung der Arbeits- und Wirtschaftsbedingungen im Sinne von Satz 1 geführt werden. Also es geht Arbeitskämpfe zur Wahrung und Förderung der Arbeits- und Wirtschaftsbedingungen von Vereinigungen der Unternehmer und der Arbeiter, die praktisch nur untergeordnete Organe sind einer einheitlichen Volkswirtschaft. Unter der Bedingung, dass dieses an das berühmte Hilfsdienstgesetz im Ersten Weltkrieg erinnernde Passage eingefügt wurde, wonach eben die Bundeswehr nicht gegen Streikbewegungen im Inneren eingesetzt werden darf, das war die Bedingung der Zustimmung zur Notstandsgesetzgebung, wird diese Idee vom Wirtschaftsfrieden und von der übergreifenden Kooperation der Klassen in der Produktion hier aufgenommen. Das ist ein Zeichen dafür, dass, genau wie du sagst, dass eben dieses Volksgemeinschaftliche an der SPD natürlich nach wie vor präsent ist. Und dass hieraus sich eher Ferdinand Lassalle spricht als Karl Marx, wenn man es mal rückprojiziert, ist auch klar. Und dass es kein Zufall ist, dass die ganze Bagage, die nach 1945 die SPD dann leitet, ne? Dass es eben Leute sind wie Kurt Schumacher zum Beispiel, dessen Doktorarbeit, ne, den schönen Titel trägt, Der Kampf um den Staatsgedanken in der deutschen Sozialdemokratie. 200 Seiten, mit einem Vorwort von Willy Brandtmann wieder aufgelegt worden, Der Kampf um den Staatsgedanken in der SPD, wo er praktisch den Juden Marx, ne, gegen den deutschen idealistischen Staatsphilosophen, der Hegel beerbt hat, gegen Lassalle austauschen möchte. Ne, sein Doktorvater Oskar Plenge aus Münster war später ein führender Nazi und es sind sehr viele Sozialdemokraten aus der Burgfriedenszeit, ne, zu den Nazis übergelaufen. Etwa der Chef der deutschen Bauarbeitergewerkschaft, August Linnig, hat dann ein Buch geschrieben mit dem Titel, sehr programmatischer Titel, Vom Proletariat zum Arbeitertum. Also die Verwandlung des Proletariats ins Arbeitertum, ne, das war eben das Anliegen dieser Sozialfaschisten, könnte man wirklich mal sagen. Ne. Und insofern ist natürlich die SPD ein Moment der Transformation der Arbeiterklasse in diesen Stand der zeitweilig mit kapitalproduktiven Aufgaben betrauten Staatsbürger, als die sich die Klasse eben heute darstellt und in eine Position, in der sie von der Linken mit allen Kräften durch diesen Arbeitsfetischismus natürlich auch befestigt wird. Diese Linke, die auf der Arbeit herumreitet und auf dem gerechten Lohn für gute Arbeit, das könnte man durchaus als eine kryptofaschistische Organisation verstehen. Insofern ist Lafontaine gerade durch seine rhetorische Sprachgewalt eine sehr, sehr gefährliche Erscheinung, die bestimmt gefährlicher ist als manche rechtskonservativen Honoratioren, ne, die vom Wertewandel, von der Wertepolitik, ne, herumbramabasieren und langweilige Traktate vorlegen. Durch seine rhetorische Gewalt, die er ausüben kann. Und wenn man das nicht also kritisieren kann, ne, dann kann man natürlich auch nicht also diese Selbstentwertung der menschlichen Gattung als ein Anfang des versöhnten Zustandes erreichen. Und das andere mit Hegel, dazu kann ich jetzt, was du gemeint hast, Hegel und Karl Schmitt, ne, dazu kann ich jetzt auf die Kürze nur so viel sagen, dass ja Karl Schmitt, ne, 1935 eine Tagung organisiert hat, in dem Titel Der Kampf gegen das Judentum in den Rechtswissenschaften, wo es auch einen Artikel gibt, den Kampf gegen das Judentum in den Wirtschaftswissenschaften, wo also die Polemik gegen das Geld einerseits und die Polemik gegen die reine Rechtslehre von Kelsen, einem jüdischen Rechtslehrer, der gemeint hat, der Staat müsse ganz und gar durch das Recht sublimiert werden. Es dürfe keinen Staat geben außerhalb des Rechts. Das Recht sei nur organisierter Konsens. Das ist eine Art früher habermasianischer Rechtsfetischismus von dem Hans Kelsen, der aber durch vollkommen auskommen konnte, ohne autoritäre Setzung. Er wollte die Selbsterzeugung der Gesellschaft als ihr eigener Souverän auf dem Wege des Konsenses. Und das konnte durch Schmitt auf gar keinen Fall durchgehen lassen, weil für Schmitt natürlich der Souverän keine Art Interaktionsphänomen ist, sondern ohne die Vergegenständlichung nicht auskommen kann. Und das ist insofern auch konsequent. Insofern ist Schmitt wirklich der Adam Smith der Staatslehre, das ist insofern konsequent, ne, weil die Verdinglichung des Verhältnisses nicht ein zum Verhältnis äußerlich hinzutretendes ist. Also die Verdinglichung des Wertes im Geld ist kein zum Wertbegriff äußerlich hinzutretendes, sondern ist ein vom Wertbegriff notwendig erzwungenes. Damit der Wert überhaupt Wert sein kann, muss er im Geld dinglich erscheinen. Das ist ja die zentrale Einsicht der neuen Marx-Lektüre nach 68, ne, gegen diese ganzen Leute, die denken, man könne einen Wert objektiv messen, bestimmen, jenseits der Form des Geldes, wo dann eben solche absurden Projektionen kommen wie die vom gerechten Preis, vom gerechten Lohn. Dass man einen Lohn jenseits der objektiven Lohnform, ein Geld jenseits der konkret bestimmten Preisform denken könnte. Und das ist halt durch die Marx'sche Wertanalyse ökonomisch zerstört. Ist die Kritik an den sogenannten prämonetären Werttheorien, die 68 auf den Weg gebracht worden ist, hat es möglich gemacht, die ökonomische Illusion zu zerstören. Die politische Illusion zu zerstören würde heißen, man muss auch zeigen, dass das Rechtsverhältnis genauso wie der Markt als reines Tauschverhältnis reine Interaktion ist, ist auch das Rechtsverhältnis eine Vergegenständlichung braucht, dass die Horizontalität der Beziehung von Individuum zu Individuum auch als Subjekt aus sich selbst heraus eine dritte höhere Instanz hervorbringen muss, die diese Egalität garantiert, einen Dritten, den man jetzt hier eben souverän nennt. Und das ist Souveränität, die Vergegenständlichung ist des Verhältnisses, was diese egalitären Individuen als Subjekte aufeinander selbst haben. Wenn man das nicht erklären kann, dann erklärt man den Staat, so wie es die meisten Anarchisten getan haben und so wie es auch Bakunin jenseits dieses anfangs zitierten sehr guten Satzes auch getan hat, erklärt man den Staat für eine äußere Okkupation und erklärt das Kapital einfach nur aus dem Erbrecht. Ne? Da sagt man, Kapital ist Erbrecht und wenn wir uns für das Erbrecht abschaffen, dann haben wir das unverdiente Eigentum abgeschafft und dann haben wir den schönsten Liberalismus und deswegen ist ja der Anarchismus in seiner überwiegenden Masse, sind sie einfach nur verwirrte Linksliberale. Ne? Das ist gerade die Gruppe Graswurzelrevolution und ähnliche Gandhi-mäßig gestimmte, auch Israel-Hasser, das sind ja einfach nur Linksliberale, die sich verlaufen haben, von einem Leid tun, die haben ja nicht die Negativität, die Bakunin noch hat. Bakunin hat die Negativität, weil er ja auch wie Marx ein Hegel-Schüler, Junghegelianer und Hegel-Kritiker ist. Das wird ja oft übersehen, ne, dass der Anarchismus und der Marxismus in Sachen Hegel denselben Abstoßungspunkt hatten. Bakunin war der erste Übersetzer Hegels ins Russische. Ne? Schon in Gymnasialzeiten hat er Hegel übersetzt und hat dann eben diesen Satz, die Negation nicht zur Negation, der Negation fortgesponnen, sondern die Negation selber als zerstörerische Kraft. Das ist ja auch so ein berühmtes Wort, die Negation als selbst eine schaffende Kraft von Bakunin. Ne? Das ist ja nicht einfach so dahergesagt, das ist ja aus genauer Kenntnis des Begriffs der Negation bei Hegel geworden. Und genauso wie sich Friedrich Engels und Bakunin fast einmal im Hegel-Seminar von Eduard Ganz in Berlin über den Weg gelaufen sind, oder hätten laufen können, ne, und sie vielleicht mal gemeinsam ihre Hegel-Interpretation hätten revidieren können, wäre für die ganze Spaltung von Anarchismus und Marxismus schon 1842 hinfällig gewesen. Das ist dann Weltgeschichte als Unfall.
Ich würde noch interessieren, wie du deine Einschätzung über Hitlers Bedeutung für die Entwicklung des Vernichtungsantisemitismus, wie du die begründest oder wie du die stützt.
Das eigentliche Argument, das ich stützen würde, wäre eine Erklärung, was heißt Zusammenbruchskrise des Kapitals und was heißt es, wenn eine Gesellschaft sich nicht mehr in kapitalistischen Formen reproduzieren kann, wie nach 29, und gleichwohl eine wirkliche Revolution ausbleibt. Was ergibt sich dann für eine Gesellschaftsformation? Also kann man den Nationalsozialismus überhaupt noch eine bürgerlich-kapitalistische Gesellschaft nennen? Oder muss man nicht von Barbarei sprechen, nicht im Sinne eines moralischen Begriffs, sondern im Begriff einer eigenen Gesellschaftsformation, die sich nur stabilisieren kann durch Vernichtung und schließlich durch ihre Selbstvernichtung. Also eine Gesellschaft, die sich organisiert, genau in dem Maße, wie sie sich überhaupt als Gesellschaft zerstört und vernichtet. Und die dieses Zerstören und Vernichten mit gutem und schlechtem Grund im Antisemitismus beginnt und durchführt. Also was für eine Gesellschaft ist das eigentlich? Ne? Wenn man sagt,
und zwar in dem Sinne, dass, wie du meinst, dass wenn Hitler umgebracht worden wäre, dass es eben nicht in diesem nicht in der Richtung eskaliert wäre, sondern es eben bei einer Diskriminierung und Ausgrenzung und sowas geblieben wäre. Also diesen Punkt.
Natürlich ist es schwierig zu sagen, was wäre gewesen, wenn, aber ich denke halt, dass in der Person Hitlers, ne, das, was man Souveränität nennt, die letzte Entscheidung über Leben und Tod, die Verfügung des Gewaltmonopols, das, was ich selbst nicht widersprechen kann, gewissermaßen voll und ganz aus den Staatsapparaten herausgetreten ist und in einer Person vergegenständlicht worden ist, der das, was Souveränität als soziales Verhältnis ist, als Individuum darstellt. Dieses Individuum, das Souveränität darstellt, hat man in der historischen Souveränitätslehre des 18. Jahrhunderts immer in der Gestalt des Monarchen vorgestellt. Der Monarch, auch nur bei Hegel, der Monarch ist die Verfleischlichung des Begriffs und der Sache der Souveränität. Nur ist der Monarch eben eine Art passiver Korken auf der Flasche. Ne? Er ist zwar Inhaber der metaphysischen Gewalt im Gottesgnadentum, also er hat Teil an den transzendentalen Mächten, aber er ist auch eine Art Korken auf der Flasche. Er verkörpert kein dynamisches Prinzip und schon gar kein Prinzip des sich Überholens beim Wettlauf in den Abgrund. Aber der Monarch war auch schon eine Darstellung der Souveränität in einer konkreten Person. Und deswegen gewinnt ja gerade Ludwig Feuerbach in seiner Hegelkritik den Begriff des Monarchen als des allgemeinen Menschen. Also das ist eine Formulierung für den Monarchen, aber zugleich eine Formulierung, die den Monarchen als nur eine historisch vergängliche Gestalt dessen, was mit Souveränität benannt ist, begreift. Und wenn nun die Souveränität die letzte Entscheidung, gegen die es keine Berufung mehr gibt, ne? So interessant übrigens, dass diese ganzen Keynesianer, die wissen ja auch gar nicht, was sie sagen. Die sagen jetzt, der Staat ist qua Geldschöpfungskompetenz Spender of the Last Resort. Was heißt ja eigentlich Last Resort? Ne? Last Resort ist ein Begriff aus dem Französischen, dernier Resort, und meint den letzten Gerichtshof, gegen den es keine Begründung mehr gibt. Also das Geld der Keynesianer ist schon von daher das Geld des Souveräns. Und wenn nur die These aufgestellt wird, dass der Souverän als allgemeiner Mensch bestimmt ist, normalerweise als soziales Verhältnis in den Staatsapparaten, als sie konstituierend präsent, aber nicht sichtbar ist, dann wird so wie in der Kapitalkrise die Verwertung aus der Reproduktion heraustritt, in der politischen Krise die Souveränität aus den Staatsapparaten heraustreten. Sie kann aber nicht sein, ohne sich zu vergegenständlichen. Man würde sagen, in Chile war es die Junta von General Pinochet, ne, die plötzlich die Souveränität als Komitee vergegenständigte. Irgendjemand muss die letzte Entscheidung treffen. Und wenn die Gesellschaft in einer Krise ist von der Form, die der Faschismus dann weiterführt, ne, dann ist der Souverän zugleich die absolute Synthese dieser Gesellschaft selbst, das, was sie überhaupt noch eine Form von Einheit und Zusammenhalt gewährt, außerhalb derer sie in die komplette Anarchie eines Krieges, wie im bürgerlichen Urzustand eines Krieges von jedem gegen jeder zurückfallen müsste. Und insofern ist der Bezug auf den Führer, die Bejahung des Führers, die Unterstützung des Führers, das unmittelbare Lebens- und Existenzmittel eines jeden einzelnen Volksgenossen. Wie in dem Beispiel, was wir am Anfang geben wollten mit dem Begriff der Schönheit. Nur wenn der 51. als Inbegriff der Schönheit wirklich in den Kreis der 50 tritt, aus denen heraus er projiziert worden ist, und die 50 sich in Bezug auf den 51. überhaupt erst als Menschen identifizieren können, er, der 51., also dass die Konstitution, das Lebensmittel der 50 geworden ist, dann ist der Mechanismus so begriffen, wie ich ihn am Beispiel des Führers darstellen wollte. Und wenn man den erschießt, ne, dann ist die Synthesis der Gesellschaft selber erschossen. Und das wäre natürlich in einem Zustand von 39, hätte das andere Folgen gehabt als das Stauffenberg-Attentat in den verschiedenen Zuständen, die der Faschismus so erreicht hat in seinen 12 Jahren. Aber insofern wäre es der erste Mord an einem Staat, an einem staatlichen Souverän gewesen, ein wirklich neues Ereignis der Weltgeschichte. Bei auf Ludwig XIV. Früher hieß es, ermorde einen König, auf Wilhelm II folgt Wilhelm III, ne, die haben ja ihre endlosen dynastischen Folgen. Der Zar wurde ermordet, kam der nächste, Nummer 5 oder wie er dann war, als Narodnaja Volja 1881 den Zaren erschossen hat, Gut, und da gab es dann den nächsten. Ne? Also der dynastische Monarch pflanzt sich einfach fort und er ist Monarch, solange er erzeugungsfähig ist, einen Erben hat und keine Guillotine aufgefahren wird. Aber dieser Souverän, der faschistische Souverän, ist wirklich gesellschaftliche Synthesis, Produktion unbedingter gesellschaftlicher Einheit und darin die Verschmelzung all dessen, was man gewohnt ist, als Gesellschaft von Natur irgendwie abzuheben und zu trennen. Das ist nicht mehr gewohnt. Gesellschaft ist nicht Unmittelbarkeit der Natur des individuellen Einzelnen. Aber da ist es so, dass Gesellschaftlichkeit und Natur unmittelbar so verschmolzen sind, wie vielleicht in der klassischen Goldwährung das Metall Gold mit der Funktion Geld, sodass man sich viele Jahre nicht hat vorstellen können, dass es ein Geld geben soll, das nicht zugleich Gold ist, dass es auch Papier sein kann. Also wo die metallische Substanz mit der Sozialfunktion unmittelbar identisch gesetzt wird. Und eine solche Identifizierung von Natural, Substanz und Gesellschaftsform sehe ich halt in der Funktion des faschistischen Souveräns und von dessen innerer psychischer Befindlichkeit, so wie es dieser Walter Lange in seinem Psychogramm 1942 für die CIA dargestellt hat, ne, wo er eben sagt, er ist nicht der ideelle Durchschnitt aller Deutschen. Das wäre eine quasi passive statistische Bestimmung. Du kannst sagen, jeder fünfte Deutsche raucht. Stimmt, aber 1, 2, 3, 4, 5, du bist ein Nichtraucher. Also es stimmt dann eben nicht in jedem einzelnen Fall, ich sage mal den Durchschnitt. Statistik ist nicht gefragt, sondern es geht nicht um einen ideellen Durchschnittsmenschen, sondern um den unmittelbaren individuellen Ausdruck der Allgemeinheit. So wie wir als verschiedene, sinnlich total differente Individuen ganz verschieden sind, sind wir unmittelbar eins in unserer Funktion als Rechtssubjekte. Als Rechtssubjekte sind wir identisch und ununterscheidbar und unterscheiden uns nur hinsichtlich der einen einzigen Frage, in welcher jeweils verschiedenen Quantität sind wir fähig, das Geld auszugeben und die Geldfunktion zu betätigen. Also in der Rechtsform wird eine absolute Homogenität gesetzt, die uns als empirischen Individuen sinnlich gar nicht zukommt. Die auch in der Rechtsfiktion, man sagt ja juristische Fiktion, die als Realabstraktion jedem als Geltung untergeschoben wird, in der Rechtsfunktion sind wir absolut identifiziert. Und so wie das Geld, ne, die Gebrauchswerte als Gegenstände absolut identifiziert, homogen macht und austauschbar, so wie das Geld die Gebrauchswerte als ein einziges Material seines Wertausdrucks darstellt, genauso identifiziert die Rechtsform jeden einzigen Körper in seiner sinnlichen Verschiedenheit als Fleisch vom Fleische des einen Identischen, was eben der Garant der Rechtsform, der Souverän, ausdrückt. Wir sind in unserer Verschiedenheit synthetisiert. Und diese Synthese wird im Normalzustand der Kapitalakkumulation ausgedrückt durch die von den verschiedenen Staatsapparaten gewaltenteilig organisierte Wahrung der Rechtsform. Die Rechtsform erscheint als Berechtigung und hintendran eben noch als Verpflichtung. Ja, dieses Doppelspiel wird in der Normallage der sozialen Reproduktion von diesen gewaltenteiligen Staatsapparaten schon irgendwie ausagiert. Aber in der Krise wird dieser Souverän aus den Staatsapparaten hervortreten müssen. Er wird, um sein zu können, eine Feinderklärung abgeben müssen und damit eine Todesdrohung aussprechen müssen. Und weil der Karl Schmitt das gedacht hat, darum will man ihn aus dem demokratischen Denken über den Staat als den Faschisten abspalten, der er tatsächlich ja ist. Und gerade Raphael Gross hat ja gezeigt, dass alle Bestimmungen der schmidtschen Staatsphilosophie fundamental antisemitische Bestimmungen sind. Hier der Leiter vom Jüdischen Museum in Frankfurt in seinem wunderbaren Buch über Karl Schmitt als Rechtstheoretiker des Antisemitismus. Aber indem er das Recht antisemitisch artikuliert, artikuliert er nur das, was Adorno sagte, Umschlag der Gleichheit des Rechts ins Unrecht durch die Gleichen, Selbstrassifizierung des Bürgertums und aller Agenten des Kapitals, Versuch, naturale und soziale Bestimmungen unmittelbar zu verschmelzen. Insofern Schmidt das denkt, ist er ein objektiverer Denker der Staatlichkeit, als es Jürgen Habermas und Joachim Hirsch ihr Leben lang werden können.
Es gibt noch eine Wortmeldung, wenn es keine weiteren gibt, würde ich gerne damit die Diskussion beschließen.
Ja, nochmal auch zurückkommend auf diese Racket-Theorie etc. Du hast mal beschrieben, dass, was du eben auch schon angedeutet hast, auf Ludwig den 16. wird es folgte kein Ludwig den 17., aber auf Hartz IV wird immer Hartz V folgen. Und diesbezüglich nochmal, was eben schon angeklungen ist, wie sieht das aus mit eben das, was der Sache, die du als Adolf Hitler, den Führer, also als der Deutsche, wie sähe das denn aus mit einem, glaubst du, dass auf Scheich Yassin, dem Ersten, ein Scheich Yassin der Zweite folgen könnte, also sieht ja ganz so aus, ne? Also um das nochmal zu formulieren, wie würde diese Racket-Theorie oder deine Theorie jetzt auf diese Racket-Theorie irgendwie, würde das irgendwie korrespondieren oder sonst was?
Ich kann dazu nicht sagen, weil ich das nicht studiert habe. Ich weiß es einfach nicht, ne? Weil, also was ich über den Islam gelesen habe oder immer gelesen habe, das sind die Bücher, die ihr auch alle gelesen habt. Das ist das Buch von Künzel.
Es ist
einfach so, weil ich kenne diese Aussage von Marx über die, also ich habe ein bisschen was gelesen über asiatische Funktionsweise und orientalische Despotie, ne? Und ich kenne diesen kleinen Aufsatz von Marx über die orientalische Frage, wo er sagt, dass natürlich der Code Civil von Napoleon eine Revolution wäre für die islamischen Gesellschaften. Ne? Man weiß ja, was es mit dieser asiatischen Produktionsweise, die jetzt neuerdings folgt bei Robert Kurz, bei den Ölrenten, Imperialismus, also die Ölrentenfeudalität abgelöst worden, auf sich hat, ne, dass eben die orientalische Despotie, ne, das Individuum unmittelbar als Staatssklaven ohne Privateigentum, ohne Rechtssubjektivität setzt. Das ist die Grundlage, auf der das auch alles stattfinden kann, aber mehr kann ich dazu auch nicht sagen, außer halt, dass natürlich eine solche Umma, ne, für die Volksgemeinschaft, aber das wisst ihr auch alles seit dem Buch von Küppers und seit dem Buch von Gensicke, dass eine solche Umma der ideale Bündnispartner ist einer ordentlichen Volksgemeinschaft. Und dass das in Vergangenheit und Gegenwart ausführlichst dokumentiert ist. Aber was jetzt die innere Dynamik, ne? Wir haben jetzt mal nach Freiburg im April den Kazem Mousavi eingeladen, diesen Exilsprecher der Grünen Partei Irans, der reist ja viel rum, ne? Mal gucken, was der dazu sagt. Der sagt ja immer, ne, das Volk wird von den Mullahs nicht repräsentiert. Und dann fängt er eine sehr begeisterte Rede an mit großer Rhetorik, ne, und zeigt dann eben, dass das iranische Volk so aufgeklärt ist, dass es lieber Rock'n'Roll tanzen will und dass es Hip-Hop tanzen möchte und dass die Frauen sowieso total emanzipiert sind, auch auf der Straße, ne? Und an sich wartet an sich ganz Iran nur darauf, ne, dass irgendjemand einen kleinen Stoß gibt. Ob das stimmt, man darf es hoffen, aber ob das stimmt, das vermag ich nicht zu beurteilen.
Also die Realität sieht halt einfach empirisch anders aus. Und es wäre eine wirklich wichtige Frage, warum das eben nicht passiert. Weil es ist tatsächlich so, dass die Bevölkerung unzufrieden ist. Auf der anderen Seite habe ich Momente, das wäre zum Beispiel eine Frage, wie gehe ich jetzt sowas an? Und das andere ist die Frage nach Staatlichkeit. Also das wäre theoretisch zu fassen. Und das wäre ein Bereich, wo tatsächlich jetzt was machen kann, ohne dass ich jetzt, ich habe auch keine Ahnung vom Islam.
Ich weiß nur, dass die ganzen Verheißungen, die man den jungen Dschihadisten macht, weißt du hast, das ist vielleicht ein bisschen sexistischer Witz, darf ich das trotzdem sagen? Also ich habe es nicht erfunden, ich habe es nur gehört. Es wird ja gesagt, dass die ganzen Verheißungen der Dschihadisten im Paradies würden 72 Jungfrauen warten, dass es ein einfacher Übersetzungsfehler ist und dass also Koranwissenschaftler, die auch gezeigt haben, dass die Wurzeln des Koran ja auf die aramäische Bibel zurückführen und so, dass es ein Übersetzungsfehler ist. Es ist nicht die Rede von 72 Jungfrauen, es ist die Rede von einer 72-jährigen Jungfrau. Und wenn der Übersetzungsfehler bekannt wird, dann ist es mit dem Dschihadismus zu Ende. Und das wäre zumindest eine Aufklärungsleistung, vielleicht in der Art, wie das Voltaire ja, im 18. Jahrhundert versucht hat, um Christen, war nicht ganz in Ordnung, weiß. Aber ich finde es so witzig, ne, weil also die ist es ja ganz komisch, dass Voltaires Stück über Mohammed, also Voltaire hat ja ein sehr böses atheistisches Stück über Mohammed geschrieben. 1740 oder was. Ne? Es darf ja bis heute nicht aufgeführt werden im arabischen Sprachraum. Eine Gruppe hat es mal in Kairo versucht aufzuführen, irgendwelche jungen Studenten, die sind verprügelt und rausgeschmissen worden. Also ein Text, der 250 Jahre alt ist, ne, der von dieser archaischen Gesellschaft, die wiederum erschreckend modern ist, ne, als Subversionsversuch empfunden wird. Und dieser Sache entspricht dann irgendwie die Meldung aus der heutigen Frankfurter Allgemeinen Zeitung, dass der Vatikan die Lösung der Wirtschaftskrise in der europaweiten Einführung des Scharia-Banking formuliert und dass die Deutsche Bank, so darf man dem Handelsblatt entnehmen, bereits einen Geschäftsbereich für Scharia-Banking aufgezogen hat, der mehrere hundert Angestellte verfügt. Also man könnte natürlich die Krise der Deutschen Bank durch die Einführung des Scharia-Banking wäre ja eine Fusion von Deutschtum und Islamfaschismus auf höherem und modernerem Niveau.
Die Frage nach Wirtschaft ohne Geld und Leben ohne Staat, ohne in irgendeiner Art und Weise der Emanzipation der Herzen. Das ist das, was ich vorher vielleicht sagen wollte.
Ja, vielleicht kann man die eine oder andere Frage noch bei einem Bier oder so
genau
klären.
Darf ich das haben? Oder ist das ja, ein bisschen die Tat?
Ja, nee, das, ja, dann vielen Dank für euer Kommen, vielen Dank für trotz des Witzes erkenntnisreichen Vortrag.
Ja, witzig, ich habe ja vorher gefragt.